Hi.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
Schwitzkasten. Schwitzkasten.
Schwitzkasten.
Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Hey,
bitte?
Hi Lukas, ne? Was geht?
Ja. Und selbst?
Jo.
Es nähert sich die Welt dem Frühling an.
Ist das so?
Ich habe so das Gefühl. Also ich meine, wir haben von so vorgestern auf morgen so 20 Grad Temperaturunterschied.
Achso, ich dachte jetzt, weil du Jada Parkers Vagina gesehen hast. Okay.
Ja, cool. Damit steigen wir ein. Mega. Das ist ja.
Guckt NXT, Leute.
Wow.
Nein, ja, Frühling, Temperatur, ey, jetzt ja, steigt. Die Bienen fliegen und
Niklas ist verliebt, seit offensichtlich er NXT gesehen hat. Ich bin nicht so verliebt in Jada Parkers neuen Theme-Song, aber darüber reden wir vielleicht. Scheiße, ey, das klang richtig kacke, als ich die Flasche aufgemacht habe. Okay, ja. Also Full Disclosure, ich habe.
Du musst das nicht tun.
Doch.
Du musst das nicht, du bist es niemandem schuldig, aber
schon.
Für dich selbst jetzt eher,
ja,
oder was? Okay.
Das hat was mit Ehre zu tun.
Ja, gut.
Hier, während du deine Flasche aufmachst und eingießt. Es wird nämlich sehr viel besser klingen, wenn du deine Flasche öffnest.
Ja.
Ich habe halt vor dieser Aufnahme, alles war perfekt vorbereitet, wirklich so. Speicherkarte formatiert und dies, das. Oh, klingt das super. Und dann habe ich einfach so, weil ich so derbe Durst hatte, meine Spezi-Flasche schon geöffnet und sofort in dem Moment realisiert, nein, das ist falsch.
Ja.
Ich öffne sie im Podcast, gleich wieder zugemacht. Aber natürlich war dadurch jetzt das wundervolle Vakuum zwischen weg.
Und aus der Solidarität heraus tue ich jetzt das hier.
Krass.
Normal gieße ich mein Bier immer schräg ein ins Glas. Jetzt habe ich mein Glas einfach am Tisch stehen und gieße drauf. Das passiert, wenn man das mit Bier macht.
Es ist wirklich einfach ein Glas voller Schaum jetzt.
Aber geil, wie sich das unten dann doch so rausfrisst wieder, ne?
Das ist ein bisschen wie so ein Ladebalken, aber in vertikal.
Ja, und hört jetzt auch auf.
Wie ein Ladebalken.
Scheiße, ich habe echt Durst. Jetzt muss ich ewig warten.
Meine
Nase ist auch immer zu lang für so viel Bierschaum. Das ist ein anatomisches Problem, wirklich. Es sollte Selbsthilfegruppen dafür geben.
Aber ja.
Shoutout STF. wir kennen das.
Ja. Ja, Team Zinken, Alter.
Team Zinken. Wie die Nase eines Mannes, Shoutout Johannes Timmer auch.
Ja, müssen wir eigentlich gleich noch vielleicht einen Zinken-Kommentar auf unsere Dings, unser Merch-Beipackzettelchen machen.
Ja, ich gebe auch diese Shoutouts gerade nur, erstens, weil Kontext irgendwie dann doch besteht, aber auch, weil wir eben ein paar Signings hier gemacht haben für die Patreon-Supporter. Die kriegen jetzt demnächst Post.
Ja, endlich kann ich diese Unmengen von Kartons aus diesem Zimmer rausschaffen.
Ja, wir sitzen gerade bei Lukas im Wohnzimmer und es stimmt, Unmengen von Kartons stehen hier rum.
Krass.
Wie lange stehen die da schon? Wochen, oder?
Ja, schon.
Heilige Scheiße.
Alles fertig gepackt, aber wir konnten es uns und wollten es uns natürlich nicht nehmen lassen, noch einmal kurz persönliche Danksagungen zu formulieren. Formulieren ist echt übertrieben, ne? Aber zu machen. Genau, aber das geht alles dann jetzt raus. Ich bringe das morgen zur Post und dann ist das nächste Woche bei euch, ihr Geilen. Vielen Dank.
In dieser Ecke, wo die Kartons stehen, da ist auch so direkt so ein Wüsten-Ambient-Shit. So, da steht so ein Kaktus hinter, irgendwie so ein Olivenbaum oder so.
Das ist ein Olivenbaum.
Ewig nicht gegossen wahrscheinlich alles, weil diese Ecke einfach komplett verdörrt.
Niemand kommt da hin.
Niemand kommt. Geil. Wow, ja. So, cheers. Auf die Patreons.
Ja, Mann. Vielen, vielen Dank.
Und auf Jada Parker. Übrigens, um Leute da draußen wieder zu beruhigen, nachdem ich mir Shitstorm sondergleichen geben musste, nachdem Leute sich von mir abgewendet hatten, nachdem ich durch ein großes soziales Tief gegangen bin durch diese Sache, die sich da letzte Woche zugetragen hat, kann ich jetzt verkünden, dass ich wieder
zurück aus der Therapie bin.
Ja, genau. Ich bin endlich wieder frei. Ich muss kein Kamillentee mehr trinken.
Ja.
Die stoffliche Sucht ist vorbei und jetzt trinke ich hier ein schönes Augustinerbräu München Lagerbier hell.
Ja.
Ja.
Eigentlich ganz schönes Etikett. Könnte man sich tätowieren lassen.
Der Dude hier? So ein alter Braumönch?
Ich finde, das hat was.
Ja, das ist
so reichhaltig verziert.
Guck mal, der hat so einen schwarzen Klecks da oben dran.
Ja. So reichhaltig verziert.
Ja.
So eigentlich ganz süß.
Ist ein bisschen,
also man braucht ihn nicht, ne? Aber alles andere ist doch ganz geil. Stattdessen, wenn in der Mitte statt ihm jetzt so, weiß ich nicht, Jada Parker zum Beispiel wäre.
Jada Parker. Stabiles
Fotomotiv.
Ja. Aber der Mönch hier auf dem Augustinerbräu, der hat so ein, der hat ein bisschen das am Auge, diese schwarze Mal, was Leute haben, wenn sie von House of Black irgendwie angespuckt wurden, weißt du?
Stimmt. Ach, ich dachte immer, es wäre so ein Mike Tyson-mäßiges Tribal-Tattoo. Dass Mike Tyson auch Augustinermönch ist.
Mike Tyson ist auch Augustinermönch. Aber weißt du, wenn Shawn Michaels Heartbreak Kid jetzt irgendwie christlicher Fanatiker heißt, dann kann auch Fanatiker vor allem einfach Christ.
Heartbreak Christ. The Heartbreak Christ, Shawn Michaels.
Oh, ja. Ja, über Shawn Michaels reden wir heute auch. Wir wollen auch ein bisschen über NXT reden. Da war Vengeance Day und da war ein Mailrope, das fängt von Jada Parker.
Auch das.
Ja.
Genau. Und wo wir schon bei Heiligen sind, auch Ricky Saints ist jetzt NXT.
Ja, Ricky Saints, Mann. Ja, absolut.
Aber wir wollen auch über Elimination Chamber reden, weil wir heute festgestellt haben, dass aufgrund der Tatsache, dass der kosmopolitische Niklas nächste Woche nicht in heimlichen Gefilden weilt,
ja,
wir keine reguläre Preview aufnehmen können. Also dachten wir uns, naja gut, wenn schon 4 Matches auf der Card stehen, machen wir doch heute einfach die früheste aller Elimination Chamber Previews.
Niemand da draußen hat eine frühere Preview.
Ja.
Wir sind die Ersten damit. Wir werden die Letzten sein. Mit der Erstposition.
Ja.
Ja.
Mathematisch brillant.
Das ist ein Zeitstrahl, den muss man erstmal nachmachen.
Ja. Ja. Cool. Ja, womit wollen wir anfangen?
Würdest du, wenn du 3 Jahre in die Zukunft gucken könntest,
exakt 3 Jahre?
Exakt, also auf den Tag 3 Jahre genommen? Auf den Tag, auf diese Stunde jetzt hier.
Ja, hast du Glück gehabt. Ist kein Schaltjahr zwischen.
Absolut nicht. Und dann einmal so komisch dich siehst von oben, so wo du da bist, so, also würdest du das machen einmal?
Also
5 Minuten guckst du auf dich drauf. Verfolgst dein Leben.
Auch so jetzt, also wirklich exakt 3 Jahre,
ja,
ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich genau so hier sitze und wir gerade einen Podcast aufnehmen. Also hoffe ich. Ja. Dann gehen wir nämlich steil auf unser 10-Jähriges zu.
Oh fuck, ja.
Das wird dann so ungefähr sein. Und ungefähr roundabout, ach wobei, nee, bis dahin sind wir glaube ich nicht bei Folge 500 angekommen, das wäre ein bisschen früh. Aber 3 Jahre finde ich relativ gefahrlos, ja. Aber ich weiß nicht, was ich davon haben soll, ehrlich gesagt. So, also das ist jetzt ein bisschen das Ding. Einfach nur so, um es zu machen, weil es geht. Weiß ich nicht, ob ich es würde.
Neugierde ist wahrscheinlich für die meisten Menschen, die da weniger drüber nachdenken, die größte Triebfeder.
Ja, schon, aber was soll ich denn erwarten, weißt du?
Ja.
Will ich irgendwie raus, also keine Ahnung, weißt du, wenn man gerade so, ich weiß es nicht, man macht gerade irgendwie eine Diät oder irgendwie so, hat seine Ernährung und Sportprogramm umgestellt und will wissen, ob man in 3 Jahren shredded aussieht oder so. Okay, check ich, wenn man das dann sehen will. Oder weiß ich nicht, ne? Mich würde schon interessieren, wie viele Tattoos ich dann mehr habe. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich halt nackt da sitze und das wirklich kontrollieren kann, ist halt auch nicht so groß.
Deswegen, ist ja
auch
Februar in 3 Jahren.
Genau.
Ja,
ja, also weiß ich nicht, finde ich so mittelspannend. Du?
Grundsätzlich würde ich niemals in die Zukunft gucken wollen, wirklich, weil es hat eigentlich nie Vorteile, es hat eher Nachteile für mich, finde ich. Weil es kann ja auch richtiger Scheiß passieren.
Ja, voll.
Du kannst ja irgendwo in einer, keine Ahnung, in einem Müllcontainer liegen. So, bist obdachlos geworden, weißt du, irgendwie.
Ja.
Autounfall, alle lieben tot, bist völlig abgestürzt, Drogensucht.
Ja.
Und bist jetzt im Container. Wenn du das dann siehst, dann denkst du dir auch, fuck, Mann.
Ja.
Und dann versuchst du alles, um das zu verhindern und weißt halt nicht, wann irgendwas passiert und wirst paranoid wahrscheinlich.
Ja, richtig.
Das ist richtig kacke. Und wenn irgendwas Heftiges passiert und du jetzt hier irgendwie liegst und, keine Ahnung, siehst ultra krass cool aus, hast irgendwie was neben dir liegen, was auch immer das sein sollte, was halt mega geil ist, keine Ahnung.
So ein Aufnahmegerät zum Beispiel.
So ein heftiges Aufnahmegerät hier, aber in Gold. Wie geil ist das, weißt du?
Wie unnötig es wäre. Ja.
Und dann denkst du aber, also dann ist die.
Wenn ich Millionär wäre, werde ich es niemandem sagen, aber es wird Zeichen geben.
Goldenes Aufnahmegerät einfach. Ja. Aber dann ist halt die Überraschung weg. Oder überleg mal, du liegst dann hier irgendwie mit deiner Tochter oder so in 3 Jahren und dann siehst du sie irgendwie da schon in 3 Jahren so irgendwie scheiße.
Ja, weil nee, würde ich auch das würde ich zum Beispiel nicht machen. Ich würde so, also nee.
Weil die positiven Sachen, ich will die gar nicht wissen. So.
Ja.
Ich will ja überrascht werden von dem Schönen. Dann auch. Ja, Zeit ist schon so ein komisches Ding, ey.
Weirdes Konstrukt, ja. Aber also, nee, genau. Und ich finde dafür auch immer den Prozess hin zu irgendwelchen Sachen oder eben auch die Überraschung, wenn es so Singularitäten sind, die einfach so passieren. So, weißt du? Singularität, was für ein Quatsch. Singuläre Ereignisse.
Ist das Mathe?
Nee.
Okay.
Singularität, ja.
Physik?
Ja. Finde ich viel wichtiger als halt den Fakt selber. Also weißt du, so ein Moment ist ja was wert.
Ja. Ja.
Und den habe ich ja nicht, wenn ich einfach nur zugucke.
So. Null. Ja.
Ja. Ja, okay, cool.
Aber glaubst du, dass es so einen Zeitstrahl gibt oder eher so diese mehrere Zeitstrahl-Dinge? Also, weil es muss ja nicht final sein, was man da sieht. Es kann ja auch sein, dass man das alles beeinflussen kann.
Der ist halt unmöglich, seine Zukunft zu sehen. Also, weil, ne?
Das sagst du. Müsste man Damien Sandow fragen. Keine Ahnung.
Sandow.
Sandow.
Damien Sandow, ey, verrückt. Den gab's auch mal.
Ja.
Weiß ich nicht, kann man nicht theoretisch Zeit biegen und so?
Kann man, ja.
Ja, und dann würde das ja gehen, dass man tatsächlich die Zukunft sieht, aber dann gibt's einen Zeitstrahl.
Ich war jetzt im Planetarium in Berlin vor ein paar Wochen und da ging's um schwarze Löcher. Da wurde schon gelehrt, dass man die Zeit biegen kann. Also
ja.
Wenn man so ein schwarzes Loch geht, dann krümmt sich alles irgendwie. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht wiedergeben, das ist schwerwiegender Scheiß. Aber man kann die Zeit auf jeden Fall biegen, ja.
Ja. Gut, bevor wir die Zeit dieses Podcasts so unnötig falten.
Falten weiß ich nicht. Das ist schon physikalisch schwieriger.
Was weißt du denn über Physik?
Offenbar mehr als du. Du warst nicht im Planetarium und hast schwarze Löcher angeguckt. Und ich meine nicht das Bordell.
Gut. Ja, wo wollen wir anfangen?
Jada Parker?
Da waren wir schon.
Elimination Chamber.
Okay.
Oder Politik. Wir können auch. Wir werden euch heute noch erzählen, wen ihr wählen müsst.
Ja, stimmt, aber das ist wichtig tatsächlich. Dings, ne? Am Sonntag ist Wahl. Und wenn ihr nicht wählt, finde ich das doof. So.
Na, ist nicht cool.
Nee, ist echt nicht cool.
Lass das mal nicht sein.
Genau. So.
Ja. Oder später auch nochmal drüber reden.
Und wählt auch keine Scheiße, das ist auch wichtig, aber dazu kommen wir noch.
Ja.
Dazu kommen wir noch. Wird das eine Top 7? Kriegen wir eine Top 7 hin?
Der Parteien, die man nicht wählen sollte?
Nee, so Top 7 KandidatInnen und ihre Wrestling-Ding. Warte mal, wir werden sehen.
Mhm. Mhm.
Kann sein, dass es auf 7 kommt. Vielleicht auch nicht. Ach, wir machen krampfhaft 7 draus. Das wäre nicht das erste Mal.
Klar, kriegen wir hin.
So, gut, okay.
Ja.
Dann Elimination Chamber. Ja, lass reingehen. Es ist ein bisschen was passiert jetzt auf der Road to Elimination Chamber. Es ist aber auch unabhängig von Elimination Chamber ein bisschen was auf der Road to WrestleMania passiert, ne?
Mhm.
Wir haben die beiden Royal Rumble SiegerInnen mit Matches versorgt gesehen.
Wann hatten wir unsere letzte Episode? Was war da?
Das war letzte Woche vor SmackDown.
Gab es da noch?
Ziemlich genau vor einer Woche, I guess.
War definitiv letzte Woche. Ich hatte doch meinen Zahn raus und ich hatte meine Zahnextraktion und das war Mittwoch und wir haben Donnerstag aufgenommen.
Also vor genau einer Woche.
Oh, das ist schon Donnerstag die Woche drauf?
Ja.
Alter, was ist denn mit der Zeit los? Wer hat die gebogen? Gut, okay, dann müssen wir nochmal.
Wenn sich dieses Zeitbiege-Thema jetzt durchzieht, dann weiß ich nicht, ob ich das noch lange mache.
Oder ob du die Biege machst. Naja, wir haben ja noch Zeit. Aber ich überlege gerade, ob was wir da schon erzählt haben und was wir gesehen haben.
Ja.
War Jay gegen Gunther da schon fix?
Oh Gott, ja.
Ich glaube nämlich auch.
Ja, das war fix.
Aber ich glaube, Charlotte war noch nicht fix.
Charlotte war nicht fix. Die hat das jetzt bei SmackDown erst fix gemacht.
Ja, okay. Genau.
Ja, aber genau. Also Charlotte hat sich für Tiffany Stratton entschieden.
Ja, hatten wir ja schon antizipiert, dass das passieren wird. So, ne? Wir haben ganz viel über Charlotte Flair geredet in der letzten Episode.
Ja.
Wer die nicht gehört hat, höre sich die an. Ist so ein bisschen der Auftakt zu Road to WrestleMania.
Ja.
Von uns so inhaltlich auch. Viel abgefrühstückt bei Raw, SmackDown.
Richtig, richtig schöner Rundumschlag war das.
Und auch ganz viel eben über Charlotte Flair. Und ja, ich habe noch gesagt, sie ist für mich die größte Wrestlerin aller Zeiten.
Mhm.
Und wir haben noch darüber geredet, was wie die Auseinandersetzung zwischen Tiffany Stratton und Charlotte Flair war. Wie das Gefälle war. Ob das Gefälle genauso gewollt war.
Ja.
Ja, und jetzt haben wir auf jeden Fall die Entscheidung. Eine wirklich senseless geprügelte Tiffany Stratton lag dort. Charlotte Flair kam einfach raus, hat sich über sie gesetzt und sie gepickt. So. Ja, ging auf einmal schnell, oder?
Ging auf einmal schnell, ja, definitiv. Wie fandst du das? Was hat das, also die Haltung von Charlotte, nicht nur körperlich, sondern jetzt so, ne, wie sie aufgetreten ist, die Tatsache, dass und wie sie Tiffy gepickt hat und die, wie siehst du jetzt das Gefälle zwischen ihr und Tiffy und auch Tiffany selber?
Ja, mit Stratton hat das irgendwie weniger zu tun für mich, so. Mhm. Seltsames Segment eigentlich. Ich fand's ein bisschen wenig nachvollziehbar mit Blick auf die Motivation von Charlotte Flair, das so zu machen.
Ja.
Charlotte Flair steht über allem, zu Recht. Und hat's irgendwie nicht nötig, rauszukommen und Tiffany Stratton das so zu sagen. Tiffany Stratton hat vorher jetzt nichts irgendwie gemacht, was diese überspitzte Boshaftigkeit irgendwie hervorlocken könnte bei Charlotte Flair aus meiner Sicht. So, das war irgendwie ein bisschen... Das war so eine unnötige Situation, die ich nicht so gefühlt habe, weil es irgendwie aus dem Nichts kam. Also ich hätte Charlotte Flair lieber aus der weiterhin einfach überlegenden Position gesehen. Und das war jetzt keine überlegene Position, das war eine Position, die sie sich irgendwie so genommen hat, wo sie aber wenig mit zu tun hatte, weil sie hat den Beatdown ja vorher gar nicht gemacht.
Nee, das so. Ist richtig.
Also irgendwie habe ich nicht so gefühlt, das Segment. Fand ich ein bisschen unwürdig für Charlotte.
Es wirft zumindest Fragen auf, ne? Also du hast ja recht, was ist eigentlich ihre Motivation, das so zu machen?
Ja.
Gleichzeitig denke ich mir, das, was sie, also war schon eine sehr klare Fortführung der Heel-Persona, so, war ja auch durchaus nicht freundlich gegenüber Tiffy geäußert, dass sie pickt. aber das Bild ist natürlich krass, ne? Du hast diese niedergeschlagene Tiffany Stratton da so liegen, wie sie halt delusional irgendwie so guckt und diese sehr ernste Game-Faced Charlotte, wie sie halt so über ihr auf einem Klappstuhl thront und auf sie runterguckt, sich über sie beugt und sagt, dass sie pickt. Das ist natürlich schon ein krasses Bild,
klar,
in dem ein Stärkeverhältnis sehr doll transportiert wird. Ich lese da so zwei Sachen drin. Das eine ist für mich, Charlotte kommt halt zurück und hat den Anspruch, ich bin Champ, ja, ich bin immer Champ, ich bin immer Championship Material, ich kann mir aussuchen, gegen wen ich antrete, so. Ich will, dass am Ende das Game sozusagen auf die nächste Stufe heben, so, das ist mein Anspruch. So, Titel habe ich eh schon genug gehabt, aber ich bin der Maßstab.
Ja.
So, und irgendwie finde ich es da einen witzigen Pick, dass sie die aus ihrer Perspektive eigentlich unwürdigere der beiden Titelträgerinnen als Gegnerin wählt, weil sie sagt so, ey Mann, in einer, weißt du, in einer Promotion, wo ich Champ sein will, da kann doch nicht jemand wie Tiffy Champ sein, wollt ihr mich verarschen? Ich nehme das Tiffy jetzt ab. So, und dann schlage ich meinetwegen irgendwann vielleicht nochmal Rhea, weil den Vorwurf wird sie sich ja gefallen lassen müssen, warum wählt sie nicht den stärkeren Maßstab Rhea Ripley,
klar,
gegen die sie Niederlagen hat, ne? Das habe ich ja auch schon vor ihrem Rumble-Sieg gesagt, dass ich das schwierig finde. Aber ich kann mir vorstellen, dass man sich das so hinerzählen kann und dass das so die Motivation ist, die dahinter liegt. Und mal ganz abgesehen davon, dass es eine Geschichte ist, die eher fast schon für Tiffany Stratton geschrieben ist als für Charlotte. Und dann ist das andere Ding, was ich aus der Tiffany-Perspektive halt ganz cool finde, also sie ist jetzt richtig doll krass gegenüber Charlotte, der Underdog. So,
ja, noch mehr als vorher. Ja.
Genau. Und ich mag eigentlich den Kontext ganz gerne, dass ihr so ein bisschen ihre eigene Cleverness zum Verhängnis wird, weil der Beatdown, den sie vorher kassiert hat, ist halt der Candice LeRae Nia Jax Beatdown. So, und damit von derjenigen als Retourkutsche, die sie halt, um ihren Titel verarscht hat.
Ja.
So, während sie die ganze Women's Division hops genommen hat. Und genau das wird ihr jetzt zum Verhängnis, sozusagen. Richten sie dazu und Charles kommt raus und ist so, wird Zeit, dass hier mal jemand ordentliches Champ wird, so. Und dann finde ich halt sehr interessant, dass Tiffany Stratton das ist jetzt meine These, in Selbstverteidigung wieder in den blondes Dummchen-Modus geswitcht ist. Und halt total fasziniert davon ist, dass sie mit Trishy zusammen ein Tag-Team-Matchy machen kann. So, weißt du? Weil sie da so übermäßig girly-fanhaft reagiert hat.
War das hinterher?
Ja. Okay. Ja, was halt so gar nicht in dieses berechnende, ich nehme die ganze Women's Division Hops Ding gepasst hat.
Ja.
Und ich kann mir halt richtig schön vorstellen, wie Tiffanys Geschichte jetzt halt genau das sein wird, dass sie vorgibt, die leichte Beute, dümmliche Blonde zu sein und möglicherweise bei WrestleMania zu einer Überraschung fähig sein kann.
Mhm. Mhm. Ja, 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 ist denkbar. Stimmt, das passiert ja nachher. Trish Stratus hat ja versucht, noch ihr zu helfen.
Ja.
Krass, ja. Ja, also wenn man jetzt irgendwie Motive sucht, man hat, also filmische Motive, man hat jetzt quasi einmal den Beatdown von Charlotte in verbaler Natur, also Dominanz über Auftreten am Mike letzte Woche.
Oh ja.
Und man hat jetzt einmal den diese körperliche Überlegenheit zumindest dargestellt, also jetzt nicht umgesetzt, weil, wie gesagt, der Beatdown kam nicht von Charlotte, aber
ja.
Du hast jetzt einmal diese wirklich körperlich zerstörte Tiffany Stratton auch mal gesehen, das macht für dein Verständnis als Zuschauerin ein, ja, oder generiert ein Bild eines absoluten Underdogs, so, ne? Die war halt zweimal richtig am Arsch.
Aber hallo.
Zweimal in Folge richtig kaputt, so als Champ. Alles spricht dafür, dass es halt wirklich die absolute Über-Underdog-Story für Stratton wird, für dieses Mania. Ja, von der, also, diese Sache verstehe ich, die ist cool. So für Stratton ist das alles cool, diese Geschichte. Mhm. Ich habe, wie gesagt, nur Charlotte nicht so gefühlt, weil das irgendwie ein bisschen, es passte mir nicht zu Charlotte, so wie ich sie jetzt letzte Woche gesehen habe und die Woche davor so.
Ja.
Irgendwie. Für Stratton alles cool.
Ja.
Können wir machen.
Bin gespannt, was da jetzt noch folgt. Also, ne, wie Charlotte dem jetzt auch noch Kontext gibt.
Mhm.
So. Ist ja auch ein Statement, erst einmal nur mit der Entscheidung rauszukommen und einfach wieder zu gehen, so ungefähr.
Ja.
Ne, Charlotte weiß ja auch, wie man das Spielchen mit der Aufmerksamkeit spielt.
Ja, durchaus. Ja, okay.
Ja. Cool.
Also, das steht, das Match ist jetzt auch, also Stratus und Stratton. Sie hatte schon einen Spitznamen, ne?
Trishy und Tiffy. Ja.
Trishy und Tiffy, Alter. Das ist irgendwie so eine, weiß nicht, so ein.
Tiffy, Trishy, Trishy.
So ein Fuchs-Cartoon irgendwie aus den 90ern. So.
Ja.
Trishy und Tiffy.
Trishy, Tiffy, Tiffy, Trishy.
Zwei Füchse entdecken irgendwie die Welt.
Vor allem ist es ja, also wirklich TS, ne? Stratton und Stratus.
Wahnsinn.
Stratton und Stratus klingt wiederum wie so eine 80er Jahre Altherren-Rockband.
Ja.
Stratton und Stratus. Beide fangen einfach mit Strat an. Double Strat.
Naja, Stratus ist doch diese Gitarristin, die immer bei WWE rumläuft, oder? Das ist irgend so eine krasse Gitarristin, wo hatten die immer? Ja, egal.
Gut, Team Strat gegen Nia Jax und Candice LeRae.
Genau, einfach ein paar, also ne, Trish kriegt halt ihr Kanada-Match, der Elimination Chamber PLE findet in Toronto statt.
Korrekt.
Das andere Singles-Match, also was, oder? Es gibt nur ein Singles-Match, ne? Ja.
Ja.
Sami Zayn gegen Kevin Owens ist ja auch halt die beiden Kanadier.
Ja.
So in Toronto, da ballert man auf jeden Fall ein bisschen Kanada, ein bisschen Ahornsirup in die Scheiße. ja.
Ja.
Und dann haben wir noch die beiden Elimination Chamber Matches. Ja, wir tippen die alle. Sollen wir einfach mal anfangen?
Können wir machen.
Mit dem Tag-Match?
Müssen wir auch einen Bierdeckel für werfen, ne?
Ach so, ja, stimmt. Ja. Ich sehe keinen Mann.
Ja, warte.
Verdammt. Ja, hol mal ein. Yo, ich habe heute gelernt, während Lukas Bierdeckel holt, dass Mäuse, also nicht, wahrscheinlich nicht alle Mäuse, aber schon so gängige Mäusearten, auf Ultraschallfrequenz Liebeslieder singen, um eine Partnerin oder einen Partner zu finden.
Süß.
Und die, wenn die dann irgendwie zurück besungen werden, dann ist es ein Match, so, dann passt das.
Ja. Auf Ultraschall.
Die versuchen auch so verschiedene Töne und so und verschiedene Muster, also ein bisschen kreativ auch da drin wohl offenbar. Ja, finde ich gut.
Komm mal. Okay, ich habe hier den Slivos Bierdeckel habe ich mal mitgebracht.
Geil, Slivos, danke Bierdeckel.
Ja.
Müssen wir gleich auf jeden Fall zurücklegen, sonst kriegst du lieber keinen Dank.
Ja, stimmt.
Ja,
okay. Das wär ärgerlich.
Welche willst du?
Ich nehme die Seite, auf die wir unsere Danksagung gekritzelt haben.
Warte, hinten steht auch was drauf bei Slivo, oder? Nee, okay. Gut, dann nehme ich die andere.
Hat sich einfach null gedreht und ist auf dem Rand stehen geblieben.
Es hört sich jetzt krasser an, als es ist, aber es steht jetzt nicht einfach so frei auf dem Rand, aber wir sitzen halt auf dem Sofa und es lehnt halt so an der Lehne. Ja.
Du hattest einmal die Möglichkeit, eine spektakuläre Geschichte zu erzählen und entschiedst dich für
die Wahrheit.
Du hast gewonnen.
Alles klar, dann gebe ich dir direkt mal volle Möhre rein, das Herrenmatch in Elimination-Käfig.
Uha.
Ja. Ja, also was sollen wir um den heißen Brei rumreden?
Samuel Zayn oder?
Nee, das Herrenmatch in der Elimination Chamber.
Ach so.
Jonathan Cena.
Ach so, du fängst jetzt wirklich mit dem Elimination Chamber Match an. Bist du denn irre? Bist du bescheuert oder was? Ja,
nee, das machen wir jetzt.
Okay.
Jonathan Cena gegen Christoph Maria Punk, gegen Andrew McIntyre, gegen ungelogen Paul.
Das ist so dumm.
Gegen Damian Pastor, gegen Seth Rollins.
Rollins Bella, ey, geiles Match, Mann.
Ja.
Oh.
Ja.
Himmel. Himmel, war das gut. Yo. Zieh mal dein scheiß Notebook ran, ich sehe nichts.
Ich hab dir alle Namen gesagt.
Das ist so lange her. Und das waren auch bestimmt mehr als drei. Ja, es waren mehr als drei, wie ich gerade sehe. Ja, okay. Ist schon auf jeden Fall stacked, was die Männer Chamber angeht.
Aber hallo.
Das ist, das ist wirklich krass. Damon Priest ist da noch der absolute Underdog-Typ, so.
Ja, der Unterhund.
Der Unterhund von der Straße.
Ich habe bis gerade eben nie darüber nachgedacht. Aber es ist,
Hier, deine Rouladen gehen da drunter. Das ist aber nur vom Fenster und nicht von der Tür hinten, oder?
Ja, richtig.
Okay, sonst würde meine Bierflasche jetzt zerquetscht werden. Die steht direkt so, dass, wenn es runterkommt, sie direkt in der Mitte zertrennt wird.
Ja, nee, die Getränke sind sicher. Die haben noch 2 Stunden.
Ja, okay. Gut, also. Logan Paul ist eine lustige Geschichte in der Chamber. Der war schon 2-mal dabei. Das ist jetzt sein 3. Mal. Und nee, das ist falsch. Also er war nicht 2-mal im Match schon, aber er hat manchmal eingegriffen in Matches, in Elimination Chamber Matches und hat Leuten den Sieg gekostet tatsächlich. Eigentlich ganz lustig, Rollins zuletzt, meine ich. Hat er irgendwie, kam er reingelaufen, hat Rollins den Sieg gekostet, hat Rollins angegriffen und dann hat, ich glaube, Austin Theory oder so Rollins gepinnt und rausgeschmissen. Dann kam es zum Match. Ich glaube, Logan Paul wird sowas wieder machen. Jetzt ist er nur in der Chamber wirklich drin, aber er wird wieder irgendwem das Match kosten, nachdem er eliminiert wurde. Und meine Theorie dazu ist, bevor ich hier gleich zum Sieger komme, dass John Cena Logan Paul eliminiert, Logan Paul aber dann zurückkommt irgendwie und Cena noch das Match kostet. Und dann gibt es John Cena gegen Logan Paul bei WrestleMania. Mhm. Und so nehme ich mir nämlich auch John Cena da raus als Sieger, weil der wird kein Titelmatch gegen Cody Rhodes haben. Bei Mania, das sehe ich einfach nicht. Das
sehe ich auch so.
Das sehe ich nicht. Aber genau, gegen Logan Paul, das sage ich schon seit ein paar Wochen, will ich das sehen und das wäre so eine Möglichkeit. Und dann bleiben für mich nicht mehr viele Leute übrig. Rollins wird sein Match gegen Reigns haben, das wird aufgebaut. Priest hat hier gar nichts zu holen. Bleiben CM Punk und Drew McIntyre. Und fuck it all, ey. CM Punk gegen Cody Rhodes WrestleMania. CM Punk gewinnt diese Chamber. Ich bin mir ziemlich sicher, aus meiner Denke.
Ja, ich auch.
Krass.
Ich nehme auch Punk. Also ohne jetzt wirklich für alle schon Szenarien parat zu haben, wie sie rausgenommen werden, aber ich bin auch bei Seth gegen Roman. Ich bin auch bei Logan Paul und Cena, wobei das nicht mal hundertprozentig, weil ich mir schon auch vorstellen kann, dass die Geschichte von John Cena und Mania sich noch ein bisschen länger ziehen kann. Bis hin zu John Cena besucht WrestleMania und hat keinen Gegner.
Und dann kommt der Undertaker raus.
Nee, Randy Orton?
Keine Ahnung. Randy Orton und Cena ist für mich könnte das letzte Match sein.
Ja.
Seiner Karriere.
Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Aber, weiß ich nicht. Aber John Cena, Logan Paul bietet sich halt so doll an für WrestleMania, dass es, also ne, nach dem Rumble und so, dass es vielleicht auch genau deswegen nicht passiert. Aber who knows? Who knows? Ist auch erstmal egal. Für mich wirklich das große Fragezeichen ist, wie zur Hölle willst du Drew McIntyre hier eliminieren? Aber andererseits ist CM Punk genau der Typ, der das halt schon gemacht hat.
Mit Bravour.
Und wie mit Bravour. Und in die Geschichte von CM Punk bei WWE passt das halt einfach rein. Ne? Das ist der Typ, dem man das irgendwie, wenn man ihn sich so anguckt, nicht so recht zutrauen mag. der dann halt einfach so ein gottverdammtes Match, das er eigentlich nicht gewinnen sollte, gewinnt. So. Ja. Und ey, gegen 5 andere Dudes dieses Kalibers,
ja,
unter anderem halt John Cena, mit dem mir auch echt einiges historisch verbindet,
ja,
und Drew McIntyre und Seth Rollins, seine beiden aktuellen Erzfeinde, mhm, so, das ist so doll, einfach die CM Punk Geschichte rein. Hm. Ich kann mir das wirklich extrem gut vorstellen, dass der sich da irgendwie durchmalocht, also wirklich malocht,
mhm,
wieder in die Herzen des Publikums, wieder mit unglaublicher Resilience irgendwie dieses Ding gewinnt, ja. Und der Pop ist riesig, glaube ich, wenn er das Teil gewinnt. Und Cody Rhodes gegen CM Punk ist für mich Stand jetzt aktuell von dem, was wir bisher so gesehen haben, in den letzten Wochen und Monaten die spannendste Geschichte für Cody Rhodes, die man erzählen kann. Unter allen möglichen Gegnern, die er gerade so hat. Also steht für mich deutlich über zum Beispiel Roman Reigns. Ja, also ich gehe damit. Ich gehe auch CM Punk.
Ja, ist irgendwie schlüssig, finde ich auch. Also das, ja, sehe ich total. Ich glaube, das größte Money-Business-Match wäre John Cena gegen Cody Rhodes, wenn man das für Mania verkaufen will. Kann man verkaufen.
Ja.
Spannend wäre es aber nicht. Also ich würde es jetzt nicht so, mich würde es einfach gar nicht jucken.
Ja.
So, ne? Also klar, schöne Promos und so, bla bla, können sich eine Geschichte ausdenken. Aber das, eigentlich macht man für Mania sowas nicht so kurzfristig irgendwie. Das passt nicht. Man hat CM Punk gegen Cody Rhodes vor ein paar Wochen getestet schon mal, im Promo-Battle gegeneinander.
Oh ja. Yeah.
So, das war richtig sexy.
Ja. Yeah.
Das hat richtig Bock gemacht.
Ja. Yeah.
Weil Punk halt auch alle möglichen Facetten seines Charakters ausspielen kann gegen Cody Rhodes, sodass dass man hier jetzt nicht ein klassisches Face-gegen-Face-Mania-Match hat,
ja,
sondern halt mindestens ein Tweener-Match, wobei man immer noch Punk nicht heel-turn wird, glaube ich, weil, Alter, seine Pops funktionieren halt einfach wunderbar. Der hat jetzt bei Raw im Main-Event Bella gegen Rollins, gab's halt CM Punk-Chance.
Ja.
Einfach so.
Ja.
Das ist schon einfach ein Ding. Leute wollen den sehen, der ist schon ein guter Gegner und der hat sich sein fucking WrestleMania-Match jetzt verdient und holt sich das hier.
Ja.
Ja.
Sind wir einer Meinung.
Priest ist so ein bisschen die tragische Figur in diesem Match oder auch in dieser Zeit. Der hat für mich irgendwie gar nichts zu holen. Hm. Ist ja bei SmackDown jetzt, hatte gegen Fatu halt ein Match und die Leute schreien halt Fatu.
Das ist crazy, ne?
Das ist eine sehr unglückliche Position von Priest. Der kann da gar nichts für.
Ja.
Aber der ist einfach gerade in so einem Spot, da ist man einfach manchmal so drin, aber als Wrestler willst du da nicht drin sein, kurz vor Mania.
Es ist witzig, dass man jetzt dann doch feststellt, wie sehr Damian Priest retrospektiv so etwas wie, wenn nicht genau das, Judgment Day gebraucht hat.
Ja, zumindest so. Rhea Ripley vielleicht sogar.
Ja, weiß ich nicht. Ich fand die Phase nach der Trennung von Judgment Day der beiden, wo es dann die Terror Twins waren gegen Judgment Day, ich glaube, ich würde retrospektiv sagen, die war halt nur cool wegen Judgment Day, weil die so ein guter Resonanzkörper sind. So. Mhm. Das fehlt halt, ne? Also, und Damon Priest ist ein guter Wrestler, ein cooler Typ, so, der hat einiges, in das man investieren könnte, aber irgendwie finden sich in diesem Geflecht von Beziehungen nicht so richtig Leute, die interessante Gegenspieler für ihn sind. Ich glaube, das ist sein Kernproblem. Gunther war noch der Beste.
Gunther war der Beste. Auf jeden Fall war Gunther der Beste, klar. Ja. Ja, ich frage mich, also ich bin wieder an so einem Punkt, wo ich mich frage, und das möchte ich eigentlich nicht bei einem etablierten Typen wie Priest, wo ich mich frage, wer ist Damian Priest?
Ja.
Der kommt jetzt raus zu All Rise und hat irgendwie Gothic-Flügel hinter sich und so eine Mucke und läuft da rum. Ich weiß nicht so richtig, wer er ist. So, er ist ein bisschen cool noch so, aber...
Dann sagt er mal 2 Worte Spanisch, dann macht er ein bisschen einen auf straßig und dann aber wieder auch nicht, weil er dafür auch ein bisschen zu, weiß ich nicht, untergrundglamourös aussieht. So.
Ich glaube, das ist weird. Ein bisschen... Das reicht nicht, glaube ich, um eigentlich in diesem Main-Event-Kaliber so mitzuspielen. So dass ich auch denke, also ich war traurig, als Fatu verloren hat, das Match.
Ja.
Ich war traurig. Das war ein Three-Way mit Strowman noch drin. Es wird wahrscheinlich Strowman gegen Fatu bei Mania geben, als Kuriositäten-Match. Aber ich war wirklich traurig, so, weil Priest juckt mich gerade nicht und Priest juckt auch den Großteil der Crowd nicht wirklich. Sein Championship-Run war jetzt so lala. Ach. Ja, tut mir ein bisschen leid, wollte ich nur mal erwähnen, weil es eigentlich echt schade ist. Ich mag den Mann.
Ja, voll.
Ja.
Definitiv.
Er schwimmt jetzt halt in eigenen Fahrwasser, ne? Der Transfer zu SmackDown. Da muss man erstmal mit klarkommen, so.
Ja.
Und der hat da irgendwie keinen richtigen Spot, so. Wen soll er denn da besiegen? Da laufen irgendwie krassere Typen rum.
Ja. Und die haben auch alle Besseres zu tun.
Die haben auch alle bessere Verbindungen.
Ja.
Und da muss ja einer aufbauen jetzt, ja. Aber macht er ja gar nicht.
Und das ist das, wahrscheinlich genau das Kernproblem, ne? Dass man ihn halt aus seinem Netz rausgezogen hat und ihn irgendwo hinwirft und er dafür halt einfach nicht genug hat.
Ja.
Dass irgendwas kleben bleibt, so.
Ja.
Naja.
Naja.
Gib mir ein Match.
Lass mal, gut, wenn du so krass anfängst, mach ich krass weiter. Sami Zayn gegen Kevin Owens. Unsanctioned Match. Ein dramatischer Adam Pearce.
Ja, aber hallo.
Unsanctioned ist sowas wie Lights Out bei AEW, ne?
Ja, genau. Ja. Es ist so, ja, okay. Also, Leute, macht doch einmal, was ihr wollt.
Ja.
Wir übernehmen keine Verantwortung für nichts.
Jetzt hat WWE seit kurzem erst irgendwie so Krankenversicherung für seine Angestellten und dann sowas.
Klar, aber nicht für dieses Match. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das stimmt mit der Krankenversicherung, ich glaube aber ja.
Glaubt ihr das jetzt einfach? Es kam ja jetzt bei Raw noch ein Karrion Kross raus und hat irgendwelche kryptischen Dinge über Sami Zayn gesagt und irgendwas mit ne, das ist ein scheiß Zeitpunkt, das sollst du nicht machen in deinem jetzigen Zustand und irgendwas mit Zeit, hat er gesagt. Ich hab halt so ein, also ja, es ist in Toronto, ne, und es spricht wirklich vieles dafür, dass das einfach ein Match für Kanada ist. Aber in der Heel-Geschichte von Kevin Owens finde ich die Perspektive schon hochgradig interessant, Sami Zayn vor diesem Match und vor dem Pay-Per-View so hart zu verprügeln, dass er nicht antreten kann, damit dieses Match ausfällt.
Geil.
Und ganz Kanada Kevin Owens ausbuht.
Geil.
Dafür, dass er ihn dieses Match wegnimmt.
Geil.
Und es dann doch bei WrestleMania stattfindet zwischen den beiden. Das ist im Moment meine Lieblingslösung.
Okay.
Ein weinendes Kanada sozusagen.
Ja, ist eine süße Idee. Süß ist definitiv das falsche Wort.
Ja, so, wenn das nicht passiert, dann sehe ich Kevin Owens gewinnen. Für mich Sami Zayn ist das ewige Stehaufmännchen, der ewige Publikumsliebling in Sieg und Niederlage, so, aber Kevin Owens ist auf einem irren Heel-Run, so, der tötet halt einfach Leute,
ja.
Mit Package-Pile-Drivern,
ja.
Und es würde mir viel zu viel Momentum aus der Kevin Owens-Geschichte gerade rausnehmen, wenn man Kevin Owens gegen seinen besten Freund verlieren lässt, der Niederlagen einfach so gut wegstecken kann wie niemand anders. Sami Zayn ist sofort immer zurück.
Klar.
An der Spitze, in jedem Match ein legitimer Contender, wenn er will, einfach weil man weiß, was er kann. So, das haben wir auch schon oft genug in diesem Podcast mit Lobliedern auf ihn gesagt, so, der braucht den Sieg einfach nicht. Aber Kevin Owens ist so lange im Niemandsland rumgekrebst und fühlt sich jetzt gerade mal wieder richtig stark an. Kommt von Niederlage gegen Cody Rhodes zurück, das darf man auch nicht vergessen, und braucht da halt schon irgendwie als Legitimation so einen Sieg, vor allem in einem Unsanctioned Match, wo er einfach noch brutaler sein kann, so. Denn, und das ist der Punkt bei Unsanctioned, so. Kevin Owens von den beiden ist der Gewissenlose.
Ja.
So, es spielt ihm eigentlich in die Karten, und irgendwann wird Sami Zayn einen Moment der Gnade haben, wenn dieses Match stattfindet, und den wird Kevin Owens ausnutzen und ihn umbringen.
Sehe ich haargenauso. Sami Zayn hat gar nicht den Stomach für so ein Match.
Ja.
Also ernsthaft, was soll denn das? Also Sami Zayn kann nicht so durchdrehen wie Kevin Owens. So, Kevin Owens macht das mit Leichtigkeit und das Match ist für ihn gemacht. So, ne? Wenn Kevin Owens hier verliert, sagst du ganz richtig, es würde ihm so schaden an diesem Zeitpunkt, weil dann fällt es schwer, ihn ernst zu nehmen. So irgendwie, das ist, muss Owens gewinnen. Alles, du hast alles gesagt.
Es sei denn, die Kevin Owens Story ist halt die Geschichte zu diesem Match und danach ist halt auch so erstmal wieder Pause oder so, aber das kann ich mir ehrlicherweise schwer vorstellen.
Ich bin halt so ein bisschen skeptisch, wenn du ein Unsanctioned Match bei Elimination Chamber machst. Das ist eigentlich der Gipfel von irgendetwas. Was machst du denn dann Mania mit den beiden?
Ja,
wenn
dann
es wirklich weitergehen sollte.
Ja, dann nichts mehr.
Dann wäre Ende, ne? Ja. Ich wünsche oder mir tatsächlich eigentlich Sami Zayn gegen Karrion Kross bei WrestleMania. Ich bin so in Karrion Kross drin seit ein paar Wochen.
Ja.
Ich finde das so geil. Ich verfolge den auch auf Social Media und so.
Das ist wild.
Der gibt so geile...
Karrion Kross auf Social Media ist wild, Alter.
Unfassbar, was der da abzieht mit Charlotte. Scarlett.
Ja.
Mischung aus Charlotte und Scarlett. Ja. Karrion Kross macht richtig Spaß. Der hat ein unfassbares Promo-Game aktuell. Mhm. Der wrestelt kaum, aber arbeitet extrem an seinem Körper. Also auch so Trainingsvideos von ihm gesehen und so. Mhm. Der, alter Schwede, der sieht so aus, als wenn der sich gerade für WrestleMania vorbereitet. Mhm. Und ist schon seit ein paar Wochen jetzt mit Sami Zayn am Gange, so. Mhm. Sein letzter Coup war ja tatsächlich New Day zu turnen.
Ja.
Da hat Karrion Kross viel mit zu tun. Es gibt so Verschwörungstheorien und so, ein paar gute Posts dazu, die sogar irgendwie den Fall der Bloodline Karrion Kross zuspielen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du da mal was gesehen hast zu.
Der Verführer.
Der Verführer. Ja. Der hat so viel gemacht. Was hat er noch gemacht? Der hat noch irgendeinen geturnt. Komme ich gar nicht drauf.
Wir hatten das auch, glaube ich, schon mal angesprochen.
Aber ja. Der macht guten Shit so nebenbei, unter der Hand. Das kriegt man kaum mit.
Ja.
Das ist so ein Detailding, Karrion Kross. Und ich sehe den so gerne. Und diese Sache mit Sami Zayn, dass die jetzt so stattfindet, was macht man damit, wenn das nicht bis Mania geht? So, Mania ist jetzt auch nicht mehr so lange hin.
Ja.
Keine Ahnung. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Stell dir vor, Karrion Kross greift in dieses Match ein und hilft Sami Zayn.
Kann er machen, ist unsanctioned.
Ist unsanctioned. Aber was würde das bringen? Ja, naja, ist nur so ein Gedanke gerade.
Ja, ich stell's mir aber gerade vor.
Ja. Weil genau, er gibt sich ja immer als Freund dieser Leute, die er dann turnt, so, ne? Ja. Er will denen ja helfen. Ja. Immer so. Er hat auch gute Argumente gegenüber Sami Zayn tatsächlich. Also, das ist nicht alles immer völliger Wahnsinn, was Karrion Kross so sagt, finde ich.
Das ist ja auch das Geile daran.
Ja.
Dass es tatsächlich ein Stück weit verlockend ist, was er sagt, so.
Ja. Total.
Weil er nicht falsch liegt. Ja.
Ja, keine Ahnung. Anyways, also Kevin Owens gewinnt das hier. Vielleicht gibt es dann nicht Sami Zayn gegen und Owens bei Mania.
Aha.
Und ich wünsche mir Cross gegen Zayn.
Crazy.
Erzähl mir was Schönes, ja.
Cross gegen Zayn. Boah, das fühlt sich richtig weit weg an, gerade für WrestleMania so.
Mhm.
Aber wenn man da noch ein bisschen was rein investiert die nächsten Wochen, warum nicht? Gut. Spannend. Dann lass uns doch ganz schnell das Tag Team Match der Damen hinter uns bringen.
Oh,
Team Strat gegen Nia Jax und Candice LeRae.
Ist mir scheißegal, Mann.
Ja.
Trishany gewinnt.
Nia Jax und Candice LeRae gewinnen.
Okay, cool. Tippen wir noch was unterschiedlich, das ist gut.
Ja. Ich glaube wirklich, es ist jetzt die Zeit, um selbst in Kanada und mit Publikumsliebling und Kanadierin Trish Stratus in ihrer Ecke als Partnerin. Es ist die Zeit, um Tiffany Stratton richtig an den Boden zu drücken und verletzbar aussehen zu lassen, damit sie sich richtig doll aufraffen muss, um irgendwie gegen Charlotte bestehen zu können. Und da bringt sie eine Niederlage hier einfach auf den besten Weg dahin, dass sie richtig weit weg von der Siegchance aussieht. So, das ist der einzige Grund, ansonsten ist mir das Match richtig Latte.
Ich denke mir halt schon so, das gab's halt bei Raw jetzt. Da haben Jax und LeRae sie schon fertig gemacht. Warum müssen sie das nochmal machen jetzt? Keine Ahnung.
Ja, das musst du denjenigen fragen, der das Match angesetzt hat.
Ja. Wahrscheinlich Trish.
Denkbar.
Candice LeRae hat halt überhaupt kein Standing, die wird halt hier gepinnt, glaube ich, einfach. Keine Ahnung. Es ist wirklich einfach ein Match für Kanada und Stratton, Stratus.
Ja.
Das kann doch kein Zufall sein, dass die beide mit T anfangen und mit Str.
Und mit Strat.
Das ist wirklich seltsam.
Beide mit Strat.
Ja.
Ja.
Irre. Okay. So, Frauen Elimination Chamber.
Ja.
Liv Morgan gegen Bianca Belair, gegen Alexa Bliss, gegen Bayley, gegen Naomi, gegen Roxanne Perez.
Yo. Und die Siegerin tritt dann an gegen, ja, wird sie dann noch nicht wissen, ne? denn bei der Raw nach Elimination Chamber gibt's dann Rhea Ripley gegen Io Sky.
Ja, stimmt.
Oder Io Water nach ihrer Promo.
Ey Mann, sie war auch schon bei NXT im Wassertank.
Das ist richtig,
das heißt, ja. Ich kenne die alten
Aber Promos. Da hieß sie noch Shirai. Da war das noch argumentierbar.
Ja.
Jetzt war sie nicht so in ihrem Element. Jedenfalls, genau, also ne, ist ja wirklich so. Zum Zeitpunkt des Sieges bei Elimination Chamber wird die Siegerin nur wissen, dass sie ein Titelmatch um den Women's World Title bei WrestleMania bekommt, aber die Siegerin, ihre Gegnerin wird erst am Tag drauf bei Raw.
Laber keinen Scheiß, Rhea Ripley ist die Gegnerin.
Ist richtig. ist richtig. Obwohl ich den Run von Io Sky gerade wirklich gerne
Ach so,
mag,
ja,
aber okay. Ich glaube nicht daran, dass das etwas daran ändert.
Ich würde das gar nicht Run nennen.
Ja, aber also, ne, sie hat gerade immer einen guten Stand beim Publikum, Leute haben Bock auf sie, so sie kriegt Pops, das ist cool.
Ja, das mögen sie.
Genau, das ist auch nicht durchgehend immer so gewesen, deswegen ich mag das,
ja.
Dass das auch mit guten Matches quittiert wird, die sie bekommt, so, und guten Spots.
Ja, das Match bei Raw wird auch das Highlight dieser Raw.
Kannst du jetzt schon drauf wetten, ja. Mhm. So. Bianca Belair und Naomi sind hier drin. Die haben gerade vor allem irgendwie Business mit Liv Morgan und können von Liv Morgan kann sich höchst unglücklich schätzen, dass aufgrund des Eingreifens der beiden nicht ihre Partnerin Raquel Rodriguez mit im Match ist. Mhm. Sonst hätten wir hier quasi diese Fehde sozusagen einmal drin. Stattdessen hat sich Roxanne Perez gegen Raquel durchgesetzt.
Voll gut.
Mega gut. aber die drei haben so für sich eine verwobene Geschichte. Ich sehe nicht, dass eine von den dreien hier den Sieg davon trägt. Ich sehe keinen Turn irgendwie hier von Bianca oder Naomi gegeneinander oder sowas in diesem Match. Ich sehe Liv Morgan aber auch jetzt nicht über die beiden triumphieren alleine ohne Raquel. So, ja. Ich finde Naomi echt fehlbesetzt in dem Match. So, ja, einfach weil sie so weit weg davon ist, dieses Mania-Match gegen Rhea zu kriegen. So.
Das hätte Chelsea Green sein können.
Gegen, weißt du, bei Liv kann ich mir das hinerzählen, bei Bianca kann ich mir das hinerzählen. So. Und dann wird's schon schwieriger. Bei Alexa Bliss kann ich mir im Moment überhaupt nicht hinerzählen, wie sie in einem Elimination Chamber-Match ein paar Minuten durchhält. So. Mhm. Also die ist wirklich sehr rostig, leider. Mhm. Wirkt auch nicht besonders austrainiert im Moment. Also einfach in ihren Bewegungen sehr schwach.
Ja.
So.
Ja.
Ganz komische Besetzung, dass die da drin ist, hat möglicherweise irgendwelche Storyline-Gründe, wir werden sehen. So. Ich bin durchaus gespannt, was man gerade mit ihr macht. Ich bin nicht besonders positiv gestimmt, dass ich das cool finde, aber ich bin zumindest interessiert. So. Ist gerade nicht so mein Cup of Tea. Naja, so, dann Bailey. Bailey ist gerade so ein bisschen auf, ich bin überall Tour, ne? Also geht ja wirklich ist in jeder Show, macht in jeder Show ein geiles Match, ist nebenbei beim NBA All-Star Game. Ja.
So, warum eigentlich?
Ey.
Warum Bailey?
Ja, weiß nicht. Die hat halt Basketball gespielt. Keine Ahnung. Also ganz schlecht sind ihre Handles ja nicht. So, jedenfalls, aber Bailey ist halt auch einfach gerade bei all dem trotzdem auf einem Losing Streak. So. Auch bei NXT zuletzt nicht erfolgreich gewesen. Deswegen sehe ich sie hier gar nicht gewinnen und eine Contenderin für Rhea sein. Mhm. Und ja, auch Roxy hat bei NXT zuletzt ihr Titelmatch verloren und ihren Titel ja auch zuvor an Julia. Aber Roxanne Perez hat halt auch einfach den Iron Woman Rekord im Royal Rumble Match der Damen aufgestellt.
Ja.
Und ist mein Pick für den Sieg bei Elimination Chamber. Ich gehe mit Roxanne Perez, die gegen Raquel Rodriguez kein Heel-Match gewrestelt hat, ihre Heel-Entrance ein Stück toned down gemacht hat.
Hm.
Schon gemacht, aber ein bisschen weniger doll, als sie es sonst macht. Von den Kommentatoren relativ stark einfach für ihr Game gelobt wurde, erwähnt wurde, ne, dass sie bei Booker gelernt hat und dass schon vor Jahren man in ihr dieses Star-Potenzial gesehen hat und so weiter und so fort. Ich sehe hier gerade einen Aufbau von Roxanne Perez, die halt super krass nicht aussieht wie jemand, der dieses Elimination Chamber Match gewinnen sollte. Aber ich kann mir das tatsächlich vorstellen, dass sie hier einfach durchgeht und das Ding gewinnt.
Du bist so wahnsinnig, Alter.
Ich finde das mit Abstand, wirklich mit Abstand, den interessantesten Pick. Bei aller niedriger Wahrscheinlichkeit. Ich finde ihn viel spannender als alle anderen und gehe mit dem.
Ich muss dir leider sagen, das wird nicht passieren.
Damit rechne ich natürlich.
Also, ey, du kannst halt Roxanne Perez nicht ja hochholen seit noch 2 Wochen und dann bei Mania reinpacken, ey.
Ich kann alles.
Du kannst alles, das stimmt. Und es wäre tatsächlich, bin ich bei dir, die interessanteste Story. Das liegt aber gar nicht unbedingt an Roxanne Perez. Das liegt eher daran, dass die anderen einfach kein interessantes Storymaterial mit sich nehmen. Also,
ja.
Es ist wirklich schlimm. Liv Morgan hätte ich richtig Bock drauf, wenn sie nicht einfach schon 8 Jahre gefädet hätte gegen Rhea Ripley.
Ja.
So.
Und gerade gottlos schwach aussehen würde seit, also Rumble mal ausgeklammert. Das alles cool, aber wann hat denn Liv Morgan mal nicht irgendwie chickenmäßig ausgesehen zuletzt in einem Match?
Was war ihre Qualifying-Gegnerin?
Weiß ich nicht mehr.
Wer war das?
Weiß ich nicht mehr.
Ich glaube nämlich, das war ein gutes Match.
Ein gutes Match war sicherlich. Wann war ein Match mit Liv Morgan mal nicht gut?
Ja, die sind immer gut, aber ich meine, da hat sie auch richtig, da hat sie schon auch ein bisschen gefickt.
Ja, okay.
So.
Gebe ich dir, sie muss sich ja qualifiziert haben, das ist ja nicht
ordentlich. Ja, ja, und guck mal gerade wirklich welche, ich hole mir mal ein Bier gerade.
Ja, bringst mir eine Spezi mit? Ich guck so lange nach, wer Livs Gegnerin nochmal war. Oh. Naja. Du, ich war. Ah ja, stimmt, da war ja was. Liv Morgan war die erste, die sich qualifiziert hat. Gegen Io Sky. Per Disqualification, okay. Weil Rhea sich eingemischt hat.
Das geht natürlich in deine Richtung, was du gerade sagst, ja. Dass sie jetzt nicht mit Dominanz um sich wirft.
Die wirft höchstens mit Dom um sich.
Oh. Geil. Pass auf.
Ich passe auf, ja. Ich bin hochgradig gespannt, ob du eine haarsträubendere Theorie hast als ich.
Ja, das alles andere ist nicht... Alexa Bliss wäre jetzt haarsträubend, ja.
Das stimmt.
Perez wäre das Lustigste, weil es halt frisch ist und völliger Wahnsinn wäre, so, ne?
Ja.
Perez einfach bei Mania so, hey, let's go, so, ne? Bailey und Bliss sind einfach raus, also kann ich nichts, sage ich nicht zu. Naomi ist Bullshit. Bianca Belair würde mich richtig freuen, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt noch ein paar Wochen bis Mania, 9 oder so. Sofort einfach 9 Wochen in Bianca Belair investieren, sie zu einem Topstar wieder aufbauen, kann man glaube ich in 3 Wochen schaffen, wenn man Bock hat.
Ja. Sie hat schon mal Grills.
Ja. Ja. Und dann einfach wirklich heftiges, absolutes Gangbang-Geficke von allen Seiten, Ripley, Belair, WrestleMania, Match of the Night. Kannst du machen.
Ist eine fantastische Ansetzung wrestlerisch, bin ich voll bei dir.
Kannst du machen. Hab aber gerade einfach aufgrund der letzten Monate, was man mit Bianca Belair gemacht hat, nicht die Hoffnung, dass man Bock hat, das zu tun. Und deswegen gehe ich hier tatsächlich mit Liv Morgan wieder. Ich glaube, es gab kein Mania-Match zwischen Ripley und Morgan. Ich glaube, Liv Morgan hat sich 2024 den Arsch aufgerissen und einfach unfassbar geil performt in Judgment Day. Ich glaube, Liv Morgan hat ein richtig geiles Standing in der Company bei Triple H. Hat so viel TV-Time. Ich gönne es Liv Morgan und ich glaube, dass man hier nochmal ein i-Tüpfelchen auf diese Fehde Morgan gegen Ripley setzen kann und das mit Mania einfach wirklich nochmal krönt, weil das ist schon eine gute Geschichte, wenn man sich das mal, also ja, Leute sagen jetzt vielleicht so, oh, repetitiv und hatten wir jetzt 2, 3 Matches so, das stimmt irgendwo, aber wenn man sich mal überlegt, wie die Storyline und die Narrative so um Ripley und Morgan war, das war ganz großes Kino eigentlich.
Definitiv.
Liv Morgan hat Ripley den Freund ausgespannt und die Faction übernommen.
Ja.
In einer Revenge-Tour, die sie angekündigt hat, das ist ein richtig geiler Charakter, diese Liv Morgan.
Ist sie.
Und ich hab da Bock drauf, dass man da jetzt die Quittung nochmal mit WrestleMania so ballert. Also ja, ich gehe mit Liv Morgan hier, die sich dann auch clever, vielleicht auch so in einer kleinen Kooperation mit Roxanne Perez oder so, gegen Naomi und Belair irgendwie wehrt. Lass Dom meinetwegen einfach von unten eine Platte hochheben und in die Chamber kommen und ja gut, was soll er machen, wenn er da drin ist, ne? Aber, ey.
Von irgendwem vermöbelt werden.
Aber was ja. Dann zu einer Ablenkung führt und dann kann Liv Morgan ein Small Package machen und gewinnt. Liv Morgan ist mein Pick. Ja.
Ja, ist vermutlich der wahrscheinlichste Pick. Ist wrestlerisch fantastisch.
Mhm.
wäre eine Krönung für diese Fehde, die ja tatsächlich ohne Mania bisher stattfand, so. Aber ich habe das schon echt so oft gesehen.
Aber nicht bei Mania.
Ja, ja, ist richtig. Nein,
da kann man noch mal so ein bisschen einen draufpacken.
Natürlich kann man das. Natürlich kann man das. Aber
Ladder Match. Hell in a Cell Mania Match. Buried Alive Match. Flaming Tables on a Pole.
Last Woman Standing.
Last Woman Standing Match. Das ist genau. Wenn das jetzt die dritte oder vierte Ansetzung zwischen den beiden ist, dann kannst du halt diese Final Boss Matches raushauen.
Ja.
Last Woman Standing. Gute Idee. Iron Woman Match.
Ja. Sowas geht natürlich, ne? Also, ja, ja. Iron Woman, für die beiden auch tatsächlich krass. Ja. Gute Idee.
Was ist das nochmal? Das ist das mit den, du hast eine gewisse Zeit und sammelst dann Pins, ne?
Es geht arschlange, einfach Stunde oder so.
Ja, okay, für Mania eigentlich nicht machbar.
Nee, aber trotzdem grundsätzlich eine echt geile Idee für die beiden. I quit sonst übrigens auch noch eine Stip für Sami Zayn und Kevin Owens.
Oder für Sami Zayn gegen Karrion Kross, yay.
ja, okay, also gehe ich voll mit. Also ne, alles, was du sagst, vom Standing her, jetzt mal die ganze Chickenerei und die Tatsache, dass sie eigentlich als wirklich in der ganzen Fehdephase mit Rhea Ripley jetzt gerade so schwach dasteht wie noch nie, ist Liv Morgan eigentlich die beste Gegnerin hier für Rhea Ripley mit der interessantesten Geschichte. Ja, und ich sehe, also ich habe als du Bianca Belair hochgejazzt hast, habe ich in meinem Kopf direkt so überlegt, so okay, wie zur Hölle willst du dieses Match jetzt hinbiegen? Also ne, rein vom Ding her ist Bianca Belair gegen Rhea Ripley Mania-mäßig natürlich fantastisch. Mhm. So, den Showstealer traue ich allerdings auch Roxy zu. Oder Roseanne Perez, wie wir von Jillian Garza, der Ring-Announcerin.
Schwester von Angel Garza.
Ja.
Hat sie gesagt?
Sie hat Roseanne Perez, sie hat sie einfach wirklich voll mit voller Inbrunst als Roseanne Perez angekündigt, sodass beide Kommentatoren richtig doll betont Roxanne danach nochmal gesagt haben.
Oh so. Mann.
Ja, ja, schon. You have one job, ne?
Kannst du sich den Namen merken von den 8 Leuten, die du ansagst, mein Gott. Ja.
Ich finde also wirklich, weißt du, bei Namen, ne, die sind mir heilig. Da hört für mich der Spaß auf. Niemals. Ich finde es nicht akzeptabel, Witze über die Namen von Leuten zu machen.
Kann man gar nicht machen.
So, nee, ja, finde ich einfach nicht in Ordnung.
Das ist auch so eine Grenze bei uns im Schwitzkasten, die haben wir uns vor 6 Jahren gesetzt.
Genau.
So, wir machen keinen Schabernack mit Namen.
Richtig.
So, und das fangen wir echt nicht an.
Das ist auch unser Markenkern.
Ja.
So. Ja, so, aber Bianca Belair. So, habe ich in meinem Kopf direkt so, als du das erzählt hast.
Markenkern, dass wir nichts mit Namen machen. Was wäre denn das für ein Markenkern? Steht das auf unserem T-Shirt? So, na, names are sacred. Weißt du? So scheiße.
Ja, ich mag das, wenn man so einfach irgendwas Dummes daher sagt und dann denkt man erst danach drüber nach, wie blöd es eigentlich wirklich ist.
Ja,
ja, danke, dass du das nochmal herausgestellt hast. Jedenfalls, also als du gerade so über Bianca Belair sprachst, fing es in meinem Kopf an zu rattern, wie zur Hölle will man das denn hinkonstruieren? Also außer, dass sie sich hier qualifiziert, ne?
Ja.
Dann brauchst du ja keine Story. Aber wie will man da noch eine emotionale Komponente reinschreiben?
Kann ich dir sagen.
Und ich warte, bevor du gleich was sagst,
dachte
ich in meinem Kopf so, das wäre ja ultra witzig und haarsträubend unnötig, wenn Rhea Ripley diejenige wäre, die Jade Cargill aus dem Rennen genommen hat. Und Bianca geht jetzt auf Revenge-Tour dagegen. Nee.
Geil, ja.
Ja. Aber also so, ich bin wirklich bei allem, was du gesagt hast, auch ziemlich dabei. Und wahrscheinlich wirst du am Ende recht haben.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich kann dir was zu Bianca Belair noch sagen,
bitte,
wie man das aufbauen könnte. Lass Bianca Belair einfach als Letzte rauskommen aus ihrer Kammer und dann fickt sie komplett durch. Also ballert alle weg. Nacheinander fängt mit Naomi an. Einfach wirklich so ein Snap quasi. Einen charakterlichen Snap einbauen. Sie kommt raus, attackiert Naomi auf brutalste Weise, schmeißt sie gegen eine Wand, dreht halt völlig durch. Kickt Naomi raus, dann der Rest und dann hast du eine Heel Belair, die halt völlig wild aus dieser Phase jetzt mit Cargill, mit Naomi geht dieses Blablabla, bla, bla, wir tanzen ein bisschen, ziehen uns lustig, funky an und sind Babyfaces, die niemanden interessieren, was sie monatelang gemacht hat jetzt. Und springt quasi da raus, indem sie auf alles scheißt und richtig badass durchgeht. Und dann ist sie auch sofort, wenn man das so macht, lass sie 3-4 Mädels direkt eliminieren dann. Und dann ist sie auch direkt vom Stärke-Standing da, wo sie hingehört, wenn sie Rhea Ripley bei Mania trifft.
Ja. Wo sie auch generell hingehört.
Ja.
Und dann, wenn du das machst, stell ihr Montez Ford und Angelo Dawkins an die Seite und lass sie aber die Boss Lady in der Faction sein, so.
Ja.
Und die beiden ihre Valets.
Ja, die anderen haben ja auch nichts zu melden. Also,
ja, aber ja. Die machen ja quasi dasselbe, ne? Die, ja. die nehmen sich ja auch ihrs einfach so.
Ja. Pack die drei zusammen, mein Gott. Und ja.
Dann hättest du halt die gleiche Färbung sozusagen hier dran. Die sind alle drei bei SmackDown.
Oh.
Das kann man schon
als
machen.
Als wenn du weißt, wo die sind, aber es stimmt tatsächlich aus Glück jetzt. Ja. Alter Schwede.
Ja, let's see.
Also das wäre, glaube ich, mein Wunsch, wenn das passiert. Also sowohl dein Tipp mit Roxanne, was auch geil ist, oder auch mein Belair-Snap-Wunsch, super unwahrscheinlich.
Ja.
Aber man hätte Zeit, noch was zu erzählen. Das sind halt wirklich, ich glaube, 9 oder 8 Wochen. Da kannst du auch mit Perez und Belair noch irgendeine richtig geile Nummer erzählen.
Es sind 9 oder 8 Wochen, glaube ich, 9 Wochen gewesen vom Rumble.
Ja.
Ja, sind dann noch 5. Aber macht nichts. Oder?
Ja, ich weiß jetzt vielleicht nicht, ob es mehr 6 oder weniger geworden ist. Kann
also, oder 6 oder so. Aber wann ist ein Mania? Das ist so, ach, egal.
Ich weiß, dass 6 mehr ist als 8, weil es rund ist.
Stark. Ich weiß, Mania ist an Ostern, ne? So, wobei, es könnte sein, dass es so 7, 8 war. Ist ja auch egal.
Jetzt hast du eine 7 reingebracht. Was soll ich damit machen jetzt?
Ja, okay, alles klar. Ich wollte
aber
dich verwirren.
7 ist kurz, weil da ist keine Rundung drin. Eine 6 hat eine große Rundung, das heißt, ja. Es ist länger. Eine 8 ist wenig, weil 2 kleine Rundungen.
Ja.
Das größte und weiteste ist die 0.
Man braucht auch mehr Tinte, um eine 8 zu malen, zum Beispiel, ja. Als eine 7. Eine 7 ist ja relativ wenig, es sind einfach 2 Striche.
Ja, voll. Ja. Die muss irgendwo unten sein.
Ja,
also 0 recht. Wochen wäre, glaube ich, das, was am längsten entfernt wäre.
Und 1 am kürzesten natürlich.
Mhm.
Völlig klar. Ne? Ist ja wirklich nur so ein Strich.
Ja.
Manche Leute machen noch so einen Zippelstrich. Bist du jemand, der bei einer 1 noch diesen Zippel macht, oder ist für dich eine 1 nur ein Strich, wenn du so handschriftlich schreibst?
Da ich beim großen I keine Zipfel nach links und rechts mache, muss ich das bei 1 machen, weil sonst wäre die 1 ja ein großes I.
Das kann man aus dem Kontext erkennen, ob das eine Zahl sein soll oder ein Buchstabe. Außer wenn du Englisch schreibst. Komplex. Okay, alles klar.
Jo.
Ich hätte auch gut gefunden, wenn du gesagt hättest, ich schreibe immer nur römische Zahlen. Da habe ich das Problem nicht. Wobei, es stimmt nicht, weil man kann römische Zahlen ja auch schreiben, ohne die Striche oben und unten. Und dann hättest du das gleiche Problem. Okay.
Alter. Ja.
Haben wir Elimination Chamber durch? Ja.
Bis jetzt, ja. Vielleicht kommt bei SmackDown noch ein Match drauf oder so.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es noch Nakamurene gegen Letizia Asklepios Knight gibt.
Ja.
So, das könnte noch passieren.
Ja.
Markenkern.
Entschuldigung, aber wir sind der einzige Podcast, der den abgekürzten Namen vollständig ausspricht.
Ja, das stimmt. Agathe Geronimo Styles hat tatsächlich potenziell auch noch ein Match offen gegen was man auch noch irgendwo, nee, kann man nicht
Mania.
Mehr, ist eine Raw, ne?
Gib den Mania.
Ja, das muss für Mania machen.
Ja.
Ist ja auch, es gibt ja auch keine Raw mehr bis zu Chamber. Oder doch, es gibt ja noch eine.
Ja, klar. Wir sind ja sehr früh dran.
Stimmt, wir sind ja sehr früh dran.
Ja, es kann auch alles passieren, ne? Da kann jetzt auch noch Roman Reigns kommen und, keine Ahnung, irgendwen umbringen und dann geht er in das Match oder so.
Ja.
Oder was weiß ich.
Rollins dann werden.
Ja, oder Liv Morgan und Raquel Rodriguez haben noch einen Coup und nachdem rauskommt, dass sie es waren, die Jade Cargill gekillt haben, killen sie jetzt noch Naomi. So, und dann kommt Raquel Rodriguez noch in das Match und dann steht auf einmal Bianca Belair alleine gegen Liv Morgan und Raquel in der Elimination Chamber. Und all so ein Bums, ne? Das kann ja alles noch passieren.
Übertreibt man nicht deine Intrigen? Ja, natürlich kann alles passieren. Safe. Ja.
Ja.
Aber ich glaube, so ein Midcard-Titelmatch ist noch das Wahrscheinlichste irgendwie.
Ja, wahrscheinlich auf jeden Fall als irgendein Tag-Team-Titelmatch, das sehe ich gar nicht.
Lyra Valkyria gegen Ivy Nile.
Nee, Lyra Valkyrias nächste Gegnerin ist Dakota Kai.
Oh ja.
Ja. Die hat sich in einem Match vor schweigendem Publikum gegen
peinlich.
Ivy Nile durchgesetzt.
Das war schlimm.
Ja, wirklich.
So ganz schlimmes Match. Ja. Also dadurch.
Ja.
Gott. Ja.
Ja. Naja.
Okay.
Ja, okay.
So, das war die Chamber.
Alles, was wir bis jetzt darüber wissen.
Ja.
Yo. So, jetzt können wir zwei Dinge machen. Wir können drei Dinge machen. Eigentlich können wir unendlich viele Dinge machen, aber auf meiner To-Do-Liste stehen noch so drei Sachen. Wir haben noch so ein paar Randthemen auf der Road to WrestleMania, die passiert sind in unserem letzten Podcast. So. Also auch bei Jey Uso und Gunther ist ja noch witziges Zeug passiert, zum Beispiel, über das man durchaus reden kann.
Ja. Entrance des Jahres für mich bisher von Gunther.
Ludwig Kaiser hat in einem Interview einfach Vic Joseph übertrieben zusammengeschrien wegen des so geil, wie angewidert er zwischenzeitlich geguckt hat. So, aber 2025 wird offensichtlich das Jahr von Ludwig Kaiser.
Ja.
Was ich einfach eine schöne Ansage finde.
Ja.
Also das ist passiert. Aber es war auch NXT Vengeance Day.
Mhm.
Und generell NXT-Dinge würde ich schon gerne noch drüber reden.
Ja.
Und dann haben wir auch noch das große Politikthema offen.
Das große Politikthema, ja. Ja, lass doch kurz noch mal NXT wegballern. So.
Ja, geil.
Ricky Starks heißt jetzt Ricky Saints.
Ja.
Ja.
Dazu ein bisschen Kontext habe ich für dich vorbereitet.
Okay.
Und zwar
für mich vorbereitet.
Richard der Heilige, Richard von Wessex, auch Richard der Sachse, Richard der König, Richard von England, Richard von Lucca, Richard von Schwaben oder Richard der Pilger, ist ein christlicher Heiliger, dessen Verehrung im 12. Jahrhundert begann.
Ja, bisschen Background-Check.
Das ist Richard, aha, der Heilige jetzt. Nur, dass du weißt.
Wow, da geht er einmal, weißt du, da geht er einmal selbst irgendwie Wasser holen und dann ist er direkt der Pilger. Diese Leute von damals, ey. Was denn, Luca?
Richard der Pilger passt aber auch tatsächlich. Er ist schließlich von AW,
ja,
zu NXT gepilgert.
Ja, von Jacksonville nach, deswegen, weiß ich nicht.
Ja, ja, nach Orlando.
Nach Orlando. Einfach mal so weit, 5 Meter.
Das kann man zu Fuß gehen.
Scheiße.
Ja, aber gut. Wir haben jetzt Richard den Heiligen.
Ja.
Markenkern.
Hashtag Markenkern, ja.
Genau.
Wir haben in der letzten Episode ganz viele, wir haben eine Top 7 um Ricky Starks aufgebaut und potenzielle Namen entwickelt für ihn. Leider wurde es nichts davon.
Ja.
Was mich bis heute wundert, aber ja, Ricky Saints.
Ricky Saints.
Finde ich, ist ein cooler Name.
Mega.
Kann man machen. Ist geil.
Ja.
Ist auch noch ein bisschen an Starks so dran. Ist nicht so völlig neu. Ist so ein bisschen wie Shirai und Sky.
Ja.
So, das mag ich irgendwie. Ricky Starks hat das auch erklärt. Ich habe ein Interview von ihm gehört nach dieser NXT jetzt diese Woche. Hat er eins gegeben mit dem Typen, der mich auf X geblockt hat. Deswegen erwähne ich seinen Namen nicht. Dreckiger Wichser. dem hat er gesagt, dass er den Namen cool findet und dass es halt so ein bisschen auf seine Herkunft zurückgeht, so, weil Saints ist, also Ricky Starks ist sehr verbunden mit New Orleans und Saints ist da einfach so mit dem französischen Einfluss, der in New Orleans herrscht und so, einfach ein Ding, das ist irgendwie so, ja, sehr verankert da.
Der Name des dortigen Footballteams.
Na, schau, also ja, findest du an allen möglichen Stellen, wahrscheinlich, ja, gibt's ja ganz viel davon. Und ja, so hat er sich erklärt, so mit dem Namen, dass er halt eben diesen Heimatbezug irgendwie gerne mit sich trägt, so. Und ja, ist auch einfach so ein stabiler Name, finde ich.
Finde ich auch.
Einfach Saints, Mann, Alter.
Ja. Ich finde auch, der klingt geil.
Ja.
Ricky Saints, also es ist nah genug dran an dem, was er vorher hatte, dass es nicht albern ist.
Hm.
Klingt wie ein Name, den man wirklich haben könnte. Cool, kurz, knackig.
Ja.
Kann man gut chanten.
Ja. Genau, deswegen, ganz cool.
Also das ganze Gebaren um seinen Namen, den er haben wird, hochgradig albern. So. Also es ist wirklich weniges, fand ich, und wirklich viele Dinge im Wrestling sind sehr seltsam, ne? Aber weniges fand ich so weird, wie dieses Umschiffen seines Namens die ganze Zeit, so, dass das weder er selber von sich noch irgendjemand anders halt seinen Namen gesagt hat, aha, oder auch nicht gesagt hat, so, also die hätten ja wenigstens Ricky sagen können oder so,
ja,
oder keine Ahnung, ne? Sonst sind sie ja immer sofort dabei, irgendwie einen Namen auszurufen,
ja,
und hier die ganze Zeit den nicht zu nennen, um ihn dann zu revealen, ist natürlich ein total witziges Social-Media-Aufmerksamkeitsspielchen, um dafür zu sorgen, dass Leute sich darüber das Maul zerreißen und darüber herumraten, so, um das Ding weiter hoch zu jazzen. Aber es fühlte sich in den Shows in beiden super weird an.
Nur das ist es, was du gerade beschrieben hast. Es ist nur das, ne? Du willst damit quasi genau die Community, und die Wrestling-Community ist weird in diesem Internet.
Ja.
Genau das willst du damit bezwecken. Guck mal, wir haben das sogar aufgenommen und das halt humoristisch verpackt. Aber genau, was da so los war in sozialen Medien deswegen. Und was auch jetzt noch damit los ist, so, ne? Also Leute, das ist so ein Phänomen einfach im Wrestling, dass Namensänderungen einfach grundsätzlich per se erstmal von dem Großteil der Fans scheiße gefunden werden.
Ja, das ist immer so, der wird gegängelt, der darf gar nichts mehr.
Ey, es ist so ein Bullshit, weißt ja. du? Es ist, wie Namen zustande kommen im Wrestling. Mann, niemand weiß das so. Jetzt gerade Ricky Starks hat sich erklärt, Ricky Saints hat halt gesagt so, ja, ist halt geil, so den Namen wollte er haben, der ist cool, der macht was mit ihm. Ich glaube, Leute sind, also psychologisch betrachtet ist das, glaube ich, so ein Ding, dass Leute keine Veränderungen wollen, ja, weil sie gewohnt sind an dem, was sie mit diesem Wrestler oder der Wrestlerin verbinden irgendwie. So, die relaten damit und dann gibt's eine Veränderung und Veränderungen sind in der Welt sowieso schon gerade sehr präsent. Leute haben, glaube ich, wirklich weltschmerztechnisch gerade Respekt vor Veränderungen und wollen dann Flucht ist das falsche Wort, aber so in Kosmen wie Wrestling und so, wo sie mal so dem Alltag den Veränderungen und so entkommen, wollen sie Stabilität. Hm. Und Namen sind so ein Ding. So, also Wrestler-Charaktere und so, das ist einfach ein Ding, da kannst du dich so dran festhalten. Ich glaube, das spielt da mit rein. Also das geht wirklich tiefenpsychologisch wahrscheinlich sonst wohin. Gipfel dessen war mit Walter und Gunther, glaube ich, vor ein paar Jahren. Das war das größte Ding. Wer denkt heute noch an Walter?
Ja.
Gunther ist so fucking etabliert.
Ja.
Mit dem Namen, mit dem, für was er steht, was er gerade zeigt.
Und auch dem Gunther.
Ja. Alles. So, ne? Das ist einfach.
Kannst du mit Walter nicht machen.
Nee. Ludwig Kaiser hat da einen großen Beitrag geleistet, ja. Ey, Mann, also Namen sind einfach shit, Mann. Fuck off. Das ist, für mich ist wichtig. Musik ist für mich wichtig, so. Irgendwie. Wenn sich Musik ändert, das macht was. Irgendwie. Namen. Ja.
So.
Ja.
Ricky, achso, ja.
Babyface.
Ich fand's ganz fantastisch, wie du gesagt hast. Sogar wir haben das aufgenommen. Wir, deren Markenkern es ja sonst ist, dass wir nicht über Namen sprechen.
Wenn wir das sogar aufnehmen, dann ist das ein erfolgreiches Marketingkonzept gewesen, diesen Namen so dumm zu verheimlichen.
Das ist richtig.
Und wir Opfer.
Wir sind dem auf den Leim gegangen.
Ja.
Ja.
Leim, by the way, nicht vegan.
je nach Leim. Ja.
Gut. Lukas hat mir beigebracht, dass Leim meistens nicht vegan
ist. Streichhölzer sind meistens nicht vegan aufgrund des Leims.
Streichhölzer aus Leguan gemacht, weil aus Leguan wird man Leim herstellen.
Krass. Ja. Leguan-Leim. Kriegen wir eine geile Leim-Marke. Leguan-Leim.
Krass. Leguan-Leim, ja. Muss ich an Getränke denken.
Finde ich auch. Ich finde, es klingt wie so ein irgendein Drink halt mit Limette.
Und so Südamerika-Flair.
Ja.
Also optisch so Verpackung und so Südamerika-Shit irgendwie.
Zwei Leguan-Leim bitte.
Auch so ein bisschen LSD-Leguane drauf, so optisch. Weißt du?
Also du meinst so ein Chamäleon?
Nein. Stimmt. Leguane auf LSD sind Chamäleons.
Ist so.
Ja. Ja. Krass.
Ja.
So zwei bunte, sich drehende Augen, weißt du? So.
Ja, Chamäleon.
Ja. Wobei eigentlich die LSD-Tiere sind eigentlich, also ja, Chamäleons auf jeden Fall, aber Lemuren eigentlich noch mehr.
Oh ja.
Also Lemuren setzen dem die Krone auf. Heftig.
Ich krieg nicht raus, dass ein Chamäleon einfach ein Leguan auf LSD ist.
Ja, ist so.
Das ist wirklich, wow, eine der schlüssigsten Dinge, die in diesem Podcast hier gesagt wurden.
Vermutlich, ja. Schlüssiger als Roxanne Perez gewinnt die
damit hätte ich das ja wieder ausgeglichen.
Roxanne Perez ist auch ein gutes LSD-Opfer, weil die so riesige Augen hat.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, die Augen verändern sich gar nicht, wenn man LSD nimmt. Bin ich ziemlich sicher sogar, dass es nicht passiert. Also ist nicht so, dass du dann, naja, ist auch egal, komm.
Bunte Chamäleon-Augen kriegst. gut, wo waren wir eigentlich? Achso, bei Richard dem Heiligen. Also
genau, Saints ist da.
Der ist da, genau, und Vertrag unterzeichnet, dies, das, dann wurde sein Name eingeblendet, zwischendurch hat Ethan Page ihn konfrontiert, was halt witzig ist, aufgrund ihrer gemeinsamen Vergangenheit drüben.
Ja.
So, generell Ethan Page aber ein geiler Heel gerade, einfach so. Kommen wir gleich aber auch noch zu, wenn wir über Vengeance Day sprechen, denke ich. Und dann kam auch noch Wesley raus und nachher dann auch Javon Evans und die kamen nachher alle nochmal zusammen Backstage und dann hat Ava gesagt, ah, guck mal, machen wir doch einmal ein Tag-Team-Match. Ihr beiden gegen euch beiden, das heißt, Ricky Saints wird sein erstes Match bei NXT gemeinsam mit Javon Evans haben, gegen Ethan Page und Wes Lee. Was für eine geile Ansetzung das ist.
Ja, ist ein gemachtes Ding. Ich hätte Saints tatsächlich mit einem Singles-Match reingeworfen.
Ich auch, aber...
So, Tag-Team-Match finde ich nicht so geil. Aber ja, sie etablieren damit recht früh einfach Saints im Main-Event.
Ja.
So, weil die anderen drei sind... Ja, wobei, das sind gar keine Main-Eventer, ehrlich gesagt. Nur Ethan Page ist Main-Eventer. Die anderen sind eher so Mid-Card-Jungs. Aber auf dem Weg zum Main-Event definitiv. Und ja, also er hat da die Creme de la Creme von NXT. So.
Wrestlerisch,
das ist schon Wahnsinn, so, ne?
Und wir kriegen halt Hot Tag Ricky, ne?
Ricky!
Das ist schon eine geile Nummer, um jemanden zu debütieren. So.
Ja. Niemand kann besser leiden als Javon Evans. Oh, ich würde so gerne Javon heißen, Alter. Javon.
Wenn ich mir vorstelle, dass du Javon heißt, Alter. Das ist
Javon.
Eieieiei.
Ja.
Eieiei.
Wie peinlich das wäre, wenn meine Eltern mich Javon genannt hätten, Alter.
Das wäre super peinlich.
Blond, blauäugig Javon. Ja, was wollte ich sagen? Genau, niemand kann so gut leiden wie er. Und er ist perfekt, um den Hottag für Ricky vorzubereiten. So.
Ja.
So Rick. Shoutout Mario.
So Rick, Alter.
So Rick. So Rick, Alter. Bei den ganzen so Rock-Anleihen und so, die er immer mit sich trägt, ist das perfekt. Deswegen, ja, es ist jetzt dafür da, glaube ich, um ihn als Babyface zu etablieren, so erstmal am Anfang. Das ist cool. Ich bin gespannt, ob er noch andere Tendenzen zeigt, weil er ist für mich kein Natural Babyface.
Nah.
Das muss eigentlich in eine andere Richtung gehen noch.
Yep.
Ja. Genau. Ist okay. Kann man machen. Wird ein tolles Match.
Denke ich auch. So. Okay.
Aber ey, Alter. Wenn wir von Javon Evans und Ethan Page reden, lass ruhig mal einfach dahin switchen, weil das war mein Match of the Night bei Vengeance Day.
Ich wollte gerade sagen, apropos gutes Match, lass mal zu Vengeance Day gehen, da gab es ein paar davon.
Also das ging wahrscheinlich auch gar nicht lang, ne? Was hast du für eine Zeit da? 10 Minuten.
12 ja. Minuten. Eddie Thorpe und Trick Williams war 10 Minuten.
Achso, alles klar.
Ist 12 mehr als 10?
Ja.
Ja, also so eine solide Matchteil und Storytelling-technisch, Ethan Page und Javon Evans, ey, das ist ein gemachtes Match. Das ist so geil, was die für eine Dynamik miteinander haben. Das ist so ein Match, da ist jetzt, ich weiß nicht, das hat sich so in diesen 12 Minuten in Phasen verteilt, die mich alle mitgerissen haben. Der Anfang ging komplett wild, wo Evans einfach komplett durchgedreht ist und Page einfach alles entgegengeworfen hat, was er hat, so. Dann diese Konterphasen, dann dieses heelische Wrestling von Ethan Page, was so göttlich ist. Das ist so ein Wrestler, Ethan Page ist einfach The Miz in besser.
Ja.
Im Ring.
Ja, Mann.
So, die machen ähnliche Dinge.
Ja.
Aber Ethan Page ist so viel besser darin.
Ja.
Einfach. Dafür ist Miz am Mic besser, natürlich. Aber, ey, ich bin mehr und mehr sold von Ethan Page. Das ist einer meiner Top, ich würde sagen, 4 Heels gerade im Wrestling.
Stark.
Mit seinen Rapist Glasses und so, die er immer aufhat und sowas. Also wirklich, der Typ hat so eine sinistre Seite entwickelt jetzt.
Ja.
Er ist, der hat halt dieses überkontrollierte, arrogante, aber immer so ruhige irgendwo. Und dann hat er aber diese Seite, die manchmal durchkommt, wo er einfach völlig unberechenbar Leute tötet.
Ja.
So, diese Brutalität, die man mit Javon Evans und dem Kiefer darstellt, das ist schon eine absolut heftige Sache mit diesem Bluteinsatz dann immer und so.
Ja.
Diese gebrochenen Kiefer, dieses leidvolle Reden dann, wenn er mit gebrochenen Kiefer da so stammelt und so, das waren schon harte Segmente zwischen den beiden.
Ja.
Und das hat für Page richtig was gemacht und im Endeffekt wird das für Evans richtig viel machen, diese Fehde.
Total.
Göttlich.
Hat es auch jetzt schon, ne? Also Javon Evans ist halt vom fröhlichen Flummi, der halt ist, mit all seiner Bounciness, jetzt auf einmal zu einem Charakter geworden, so, ne? Weil er halt legitimerweise einfach richtig wild geht auf Ethan Page, so.
Ja.
Weil der ihm halt wegnehmen will, was er liebt, so, ne? Und Ethan Page auch einfach damit kokettiert. Ja, mir ist scheißegal, wenn du deine halbe Karriere jetzt aussetzen musst wegen irgendwas, na und? So?
Ja.
das ist schon wirklich geil. Und ich kaufe auch einfach diesen Javon Evans, der auf Ethan Page durchdreht, als ginge es um sein scheiß Leben.
Geht es ja auch.
Ne? Aber das ist, aber ja, wie der auf den losgeht, so, und ja, was der für Dinger dabei rausreißt und wie er das halt trotzdem mit seinem spektakulären Stil so merged, das ist fantastisch. Das macht richtig Bock. So, also von halt einem weiteren spektakulären, zu seinem Vorteil relativ groß gewachsenen Highflyer-Dude hat Javon Evans durch diese Fehde einfach eine richtig geile Entwicklung gemacht, die ihn wirklich sofort viel interessanter und spannender macht, weil diese Härte, die er da jetzt rausholt, ey, die gibt seinem Wrestling halt nochmal so viel mehr. Das ist richtig, richtig geil. So. Und der kann das einfach richtig gut rüberbringen und verpacken. So. Ich mag das wirklich ganz, ganz groß gerne. Und es ist auch so ein schöner Kontrast natürlich zu dem, was Ethan Page macht. So, das ist eine richtig gute Fehde. Also für beide, ne? Beide schälen sich hier weiter raus in dem, was sie ausmacht.
Ja, Ethan Page nimmt die Siege mit.
Ja.
Und Javon Evans nimmt halt zwei Stufen auf einmal mit, einfach nach oben so.
Ja.
In Relevanz, in Können, also der macht ja auch eine Entwicklung, ne? Obafemi und Evans sind wahrscheinlich so die mit den steilsten Entwicklungen einfach. So von dem, wie sie sich weiterentwickelt haben, was Evans für eine Mimik entwickelt hat. So, das ist schon ein großes Kino, wie schnell da die Entwicklung bei manchen Leuten einfach geht bei NXT.
Voll. Und beide haben auch, also ne, das ist so ein Match, so klar erzählst du das einerseits über die Offensive und dem, was die so machen, aber die haben beide einfach so die Hölle aus dem Ding rausgesellt, wie Ethan Page sich hier in die Moves geworfen hat und was danach ging, wie Javon Evans im Mid-Air im Eagle's Edge zappelt, so, bevor er aufprallt.
Ja.
Wie geil diese Finish-Idee ist mit dem Ausspucken, dem Rausfliegen des Mundschutzes, so.
Ey, ist perfekt bevor
das
gemacht. Kommt,
das ist wirklich, das ist so ein geil, smart gebooktes und geworktes Match. Also, fantastisch. Richtig gut.
Dass du den Mundschutz dann noch so wirklich perfekt rumfliegen siehst bei so einem Schlag oder so dann.
Ja.
Alter.
Richtig, richtig gut. Wirklich.
Deswegen ganz wollte ich diesem Match speziell Raum geben auf dieser Card. Genau.
Ja, generell aber, also ein richtig gutes Event, finde ich. Nicht Start to Finish, aber ich fand zwar so wie aktuell meine LXT-Events so sind, ein richtig schönes Ding mit fantastischem Wrestling. Ich habe auch das erste Match tatsächlich richtig gerne gemocht. Das waren Stephanie Vaquer, die sich den NXT North American Title geholt hat gegen Fallon Henley.
Aha.
Und das hat mich einfach richtig doll daran erinnert, wie gut Fallon Henley eigentlich ist.
Mich hat's ehrlich gesagt nicht erinnert. Mich hat's aber überrascht. Ich wusste das nicht, dass sie so gut ist.
Okay, ja.
Ich konnte mich an nichts erinnern, weil ich das nicht wusste.
Ich dachte, du wolltest nämlich jetzt gerade dazu ansetzen, zu sagen, nee, Fallon Henley war doch voll scheiße in dem Match.
Nein, jetzt ist unfassbar reingehauen. Also richtig krass überzeugt. Ich wusste es nicht.
Okay.
Ich erinnere auch nicht so viele Matches von ihr, ehrlich gesagt. Das war Bombe.
Voll. Das ist halt das Ding, ne? Sie geht in dieser Faction halt so ein bisschen unter, obwohl sie halt schon der Standout ist von den dreien. Aber ich finde, es immer gerade für einen Heel und gerade halt auch bei NXT, wo Leute halt noch so geshaped werden, finde ich es immer ein sehr schönes Zeugnis der Professionalität und des Charakters von einem Worker oder einer Workerin, wenn die halt in dem Match, wo sie ihren Titel verlieren, an jemanden, den sie weiter overbringen sollen, so. Wenn du da siehst, wie die sich reinhängen, um das zu verkaufen, die eigene Niederlage.
Ja.
Daran siehst du, die kann richtig gut werden.
Und
die ist in diesem Game richtig aufgehoben. Und das hat Fallon endlich hier gemacht, so.
Schön gesagt,
Die hat den Titel ein paar Tage getragen, die hat eine coole Faction hinter sich, die gut funktioniert, so. Die auch viel TV-Time bekommt. Und die hat mit Stephanie Vaquer halt auf ein wirklich ganz klares Investment von NXT und von WWE hier als Gegnerin gehabt und sie hat sie mit Bravour weiter overgebracht. Das war richtig stark.
Total, Mann. Booker T ist wieder durchgedreht. als Vaquer ihren Signature-Move gemacht hat.
Ja.
Also es ist wirklich unfassbar. Ja. Es ist so grenzwertig, was Booker T am Mike macht.
Ja.
Jetzt haben wir Julia und Vaquer, die beiden weiblichen Neuzugänge und auch einfach Instant-Stars.
Ja.
So, mit den beiden Titeln.
Mit den beiden Titeln.
Wie geil ist das?
Das ist schon ziemlich geil. Das ist vor allem dann extra geil. Springen wir einfach mal kurz, bevor wir zu meinem Match of the Night kommen übrigens. Ja. Am Ende im Fatal 4-Way um die NXT Women's Championship hat Julia dann auch wieder gewonnen, ihren Titel verteidigt gegen Roxanne Perez, Cora Jade und Bayley.
Ja.
Das schwächere Women's Match tatsächlich. Hm. Deutlich, finde ich auch. Nicht zuletzt aufgrund von Cora Jade.
Ja, die ist aber nicht gut im Ring.
Die habe ich vor allem auch besser in Erinnerung von vor ihrer Verletzung, aber das mag halt auch einfach ein bisschen keine Ahnung, einfach der Erinnerung geschuldet sein. Kann sein, dass sie nie besser war, als sie jetzt ist.
Verletzung kann aber auch was machen, ne?
Also definitiv.
Wenn du eine schwere Verletzung hast, du bist jung und unerfahren, dann kannst du die auch nicht so wegstecken wie CM Punk, dem ist einfach scheißegal, wenn er sich verletzt, der bleibt einfach immer so auf einem Ding.
Ja,
so.
Eben.
Verletzung muss man lernen.
Ist tatsächlich so. Die ist aber gut. Sie ist jung, aber sie kommt für mich auch charakterlich gerade nicht sonderlich rüber. Ich habe das alles besser in Erinnerung, ehrlich gesagt, so.
Ja. Sie war besser, als sie Avril Lavigne war.
Das sowieso. es verschwendet irgendwie als Heel. Steht ja auch nicht sonderlich. Naja, egal. Julia hat sich trotzdem durchgesetzt so und Roxanne Perez ist die stärkste Gegnerin, die sie aktuell haben kann bei NXT, historisch bedingt.
Ja.
So, Bayley ist ein absoluter NXT-OG und mehrfacher World Champ. So.
Ja.
Ist auch eine gute Gegnerin. Muss man erstmal gegen gewinnen.
Ja.
Hat sie klar gemacht, war trotzdem, wie gesagt, das schwächere Match. So. Und dann kam am Ende halt einfach noch der nächste weibliche Neuzugang raus. Mit Jordynne Grace.
Ja. Yeah.
Und dann stehen sie da und haben ihren Triple Staredown.
Schon geil.
Ja, und tragen das dann erstmal gemeinsam ins nächste NXT, was ein ganz spannender Move ist eigentlich.
Ja. Ich glaube, ich sehe niemanden aktuell lieber Power-Moves ausführen als Jordynne Grace. Niemand macht Power-Moves gerade besser. So unfassbar. Auch jetzt bei NXT wieder und so. Also sie ist wirklich geiler Neuzugang.
Ja, voll. Sie ist je nach Outfit und gerade seitdem sie diese Pony-Friese hat, ist sie so ein krasser American Gladiators Throwback. Es ist nicht zu fassen.
Stimmt.
Ja. Aber ja, ey, Jordynne Grace ist ein unfassbarer Neuzugang.
Ja.
Also um Himmels Willen, dieser Anspruch, die beste Women's Division im Wrestling zu sein.
Ach, längst.
Der macht halt mit so einer Addition wie Jordynne Grace auch echt nochmal extra was. Das ist schon richtig geiler Shit, ey. Und dann ist halt auch geil, ne, die gerade genannte und gelobte Fallon Henley, die dann mit ihrer Faction einfach in der NXT-Ausgabe danach direkt gegen die drei antreten durfte. So.
Und ja.
Dann hattest du halt dein 3-on-3-Match hier.
Ja.
Schon ganz geil, diese Speerspitze der Damen da zu dritt.
Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Episode gesagt, so, ne, dass die Women's Division einfach so weit vorne ist bei NXT für mich,
ja,
dass ich mir jetzt wünsche, dass die Männer irgendwie nachziehen. So, weil wenn ich mir diese Card von Vengeance da auch mal angucke, die Männer-Matches, die haben mich alle nicht so wirklich wahnsinnig interessiert. Also Paige und Evans, ja. Der Rest war mir eher so, oh ja, bestimmt gutes Wrestling so, aber da fehlt mir so dieses, oh geil, den will ich sehen, so, was ich mit Stephanie Fucker hab und auch mit vielen anderen da, so, mit Roxanne Perez habe ich das und so, ich will die alle sehen, ich will Jada Parker sehen mit ihrer Hose, es wirklich, also das,
halbe Hose,
Da muss jetzt irgendwie was kommen bei den Männern so. Und es ist gut, dass man jetzt Ricky Saints da hat.
Ja.
Es ist gut, dass man Wesley noch da hat, den man, glaube ich, mal irgendwo ein bisschen noch weiter pushen müsste.
Wesley ist so krass eigentlich, hey.
Ja.
Ja, Mann.
So, genau, muss was kommen. Und das hat mir ein bisschen gefehlt bei dieser Vengeance Day Card so.
Ja.
Ein gutes, mein Investment in Männer.
Ja.
So. Ja.
Können wir auch schnell abfrühstücken, so Eddie Thorpe gegen Trick Williams ist natürlich eine Fehde, die Inhalt hat, so da geht schon was rein, so, aber es ist halt eine schwächere Variante von Ethan Page gegen Javon Evans,
ja.
So ist halt einfach so, ich find's faszinierend, dass Eddie Thorpe diesen Spot bekommt, so, und halt auch einfach dann Trick Williams besiegt, so.
Das war ein bisschen shocking, ja.
Ja, das ist schon was.
Hm.
So, aber trotzdem, das hat mich auch nur so mittel interessiert.
Ja.
Und Obafemi gegen Austin Theory und Grayson Waller war dann ja doch auch eher die Attraktion aufgrund der Frage von implodieren Austin Theory und Grayson Waller. So, ne?
Ja. Ist die Frage, warum man da den Champ nimmt, so für, ne?
Ja.
Für diese Sache, ja.
Ja, ja. Hm. Irgendwie weird, aber irgendwie auch süß, keine Ahnung. Ich fand auf jeden Fall dann in der Folge dessen bei Raw das Interview von Pat McAfee mit Waller und Theory fantastisch unterhaltsam. Wie auch einfach dieses kleine Kind, wie Grayson Waller diesen kleinen Jungen neben sich irgendwie so wegschiebt und Pat McAfee einfach sagt so, ey Mann, der macht dich fertig, pass auf. Und sich dann Austin Theory zwischen die stellt.
So geil. Die Dynamik zwischen Theory und Waller und so, was die so machen, was die so improvisieren.
Wirklich.
Grundsätzlich.
Das ist unfassbar. Irre. Lieblingsmoment in dem Match, also das Match war funny, ne? Das hat Bock gemacht so, aber das natürlich keine Herausforderung für Obafemi. Niemand hat auch nur eine Sekunde geglaubt, dass einer von den A-Town Down Under Boys hier gewinnen kann. So.
Ja.
Lieblingsmoment aber trotzdem als Corey Graves in dem Moment, als Grayson Waller den Ref rauszieht, einfach Waller, you Judas, ruft. lieb ich. Ganz großartig.
Die haben einfach Spaß.
Die haben einfach richtig Spaß. Die machen auch Spaß, das ist auch cool, aber irgendwie ist Obafemi da der falsche Resonanzkörper für. Aber gut.
Aber wenn es um Resonanzkörper für Obafemi geht, dann hast du ja jetzt nach dieser NXT einen anderen, ne?
Dann ist Moose eine ganz gute Idee.
Da steht halt ein Elch jetzt.
Da steht ein Elch.
Ja.
Der Elch, aus irgendeinem Grund muss der Elch aber erst einmal durch den Heritage Cup Champion gehen mit Lexus King, bevor er dann auf Obafemi trifft. Weirde Entscheidung, aber okay, zeigt man den Leuten erstmal, wer zum Fick Moose ist, indem er Lexus King einfach wegflankt und macht dann Obafemi gegen Moose. Ist auch schon okay.
Das bedeutet ja, er kommt dann mit seinem TNA-Title. Was hat er für einen Titel bei
X-Division.
TNA? X-Division. X-Division war auch mal anders.
Laut Lexus, ich meine, gut, seit Samoa Joe den X-Division-Title gehalten hat, kann man das alles ad acta packen.
Abyss hatte den auch mal.
Dings, aber dass Lexus King gesagt hat, der X-Division-Title ist der most prestigious Title in TNA. Weiß ich nicht genau, ob ich das, aber gut, egal. auf jeden Fall der spezielle.
Ja. ja, aber also geiles gegen, also einfach schönes, krasses Bild, wenn der Moose gegen Obafemi da so stehen.
Voll.
Was die so gesagt haben, war Bullshit, einfach so lahmes Zeug.
Ja.
Viel zu langsam und komisch gesagt, aber die Optik und die Ästhetik dieses Matches, die ballert.
Voll.
Hab ich Bock drauf.
Voll.
Moose ist auch ein guter, der kann was.
Ja, habe ich auch richtig Bock drauf. Generell, diese TNA-Koop gerade, die haut ganz schön rein, so, ne? Ja. Wir kriegen auch nochmal.
Ja.
Die Hardy Boys tatsächlich bei NXT dann, die herausgefordert wurden von No Quarter Catch Crew.
Ja. Und ja, was heißt nochmal, die waren noch nie da, ne? Also Hardys waren noch nie irgendwo in NXT.
Genau.
So. Auch zurück so ein Novum, so ein geiles Novum.
Zurück bei WWE dann, One Time Only sozusagen.
Ja.
Crazy, so.
Absolut.
Das bringt mich aber dann direkt nämlich zu denjenigen Zweien, denen No Quarter Catch Crew gegenüberstanden, als sie die Hardys herausgefordert haben, nämlich Nathan Frazier und Axiom. Die hatten für mich das Match of the Night. Alter, ich habe nicht gesehen, dass Josh Briggs und Inamura so ein Wahnsinns-Match mit Fraxium machen. Alter, was war das für ein Geschepper? Was ist denn Inamura für ein positiv Wahnsinniger. Das ist ja völlig irre, was da abging. Ey, das hat, und Briggs, was der auf einmal für Sachen macht, das hat über Bock gemacht, das Match, so. Ich dachte wirklich, ey, das sind ja die lahmsten Gegner, die du finden kannst, für Fraxium. Und dann hauen die da so ein Ding raus, Alter.
Ja.
Crazy.
Hat mich auch kalt erwischt.
Ja.
Der, wirklich, Briggs und der fette Japaner, wie heißt das?
Yoshiki Inamura.
Inamura. Shadi, feel you. Die sind halt irgendwie so zusammengewachsen und das hat man auch irgendwie erzählt, aber es ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen.
Als Briggs in Japan war.
Ja,
der hat den so mitgebracht als Buddy.
irgendwie so, ne?
Ja.
Es gab mal so ein Videopackage, das habe ich auch gesehen, aber ich habe mir da nicht mehr viel bei gedacht. So. Ich dachte mir, ja, okay, irgend so ein Under bis Mid-Kader hat halt irgend so ein Japaner jetzt dabei.
Wirklich? So.
Und
exakt das.
Und dann ballern die wirklich. Also Briggs hat, der hat immer so seine Momente. Es gab mal so ein Three-Way-Match mit Dijak damals noch und noch irgendwem, Oberfemi, glaube ich. Und so. Der haut manchmal so Matches raus, so Momente. Dann denke ich, irgendwie ein krasser Typ, aber irgendwie auch langweilig als Charakter.
Mhm.
Und dann ist er wieder weg so. Das kann jetzt wieder sowas sein.
Ja.
Weiß ich nicht. Wenn man mit dem mal was machen will, dann müsste man mit dem mal was machen.
So. Das ist richtig.
Also man braucht halt eine Konstanz in dem.
Ja.
Aber der ist halt, der hat halt so eine lethargische Aura. Ich kann das gar nicht erklären. Der ist nicht cool.
Nee.
Der ist nicht so richtig tough, wie er sein will. Dem fehlt an jeder Stelle, wo ich ihm irgendwas zuschreiben will, fehlt ihm dann im Endeffekt was. Der ist nicht lustig. Was ist der? So.
Ja, ja. Aber deswegen ist diese Paarung mit Inamura halt auch irgendwie so geil, weil der wiederum sieht halt einfach auch weird aus. So.
Ja.
Der sieht halt auch nicht aus wie ein Wrestler. So. Und der macht dann halt einfach so richtig crazy stuff und hat ja auch diese halbe Frisur nur.
Ja.
So,
ja,
was ne, mit dem Undercut mit auf
ja.
einer Seite so.
Ja.
Und auf der anderen hat er so eine normale Bürofrisur.
Ja.
So.
wo kommt der denn her? Also der ist jetzt, wo war denn Briggs? Ja. Bei Noah oder?
Ja, ich glaube ja. Und das ist halt so crazy, weil der halt wie so dieses wilde, freie Radikal neben dem, also halt großen, ne, krasse Statur habenden Briggs so, der so nach so einem Prototyp-Wrestler aussieht, aber irgendwie nichts so richtig hat für sich. Jetzt auf einmal dieser durch und durch besondere Weirdo da ist, der aber halt auch nicht aussieht wie ein Star. Und die beiden zusammen sind halt so ein geil unwahrscheinliches Etwas.
Ja.
Das ist schon irgendwie super funny. So.
Die ja auch gegen ein anderes unwahrscheinliches Etwas stehen mit Fraxium, ne?
Genau das. So. Und dann, wenn die beiden dann so aufeinander prallen, war das einfach ein richtig geiler Clash. Das waren extrem unterhaltsame 10 Minuten. Bis dann halt irgendwie so 4 Dudes aus der Dunkelheit rauskommen und die vermöbeln.
Ja.
Ja, und dann kamen die auch nochmal raus später und haben bei Oberfemi, ne, haben die auch gemöbelt?
Keine oder? Ahnung.
Die haben nur ein zweites Mal gemöbelt, glaube ich. Und bei NXT in der nächsten Episode haben die auch nochmal vermöbelt und ein No One is Safe Graffiti hinterlassen. Ja.
Wer ist das?
Weiß ich nicht genau.
Okay.
Also ein Name wurde, glaube ich, von den Kommentatoren gesagt, aber dann hatte ich irgendwie so das Gefühl, als hätte Shawn Michaels dem aufs Ohr geschrien, ey, du sollst die Namen noch nicht sagen. So, weil sie dann irgendwie nicht wieder weiter darüber gesprochen haben.
Ja,
weiß nicht. Also
Retribution.
New Retribution, New Nexus, New Shield, keine Ahnung. Ja, alles viel zu große Vergleiche dafür.
Natürlich.
Mal sehen, was passiert.
Ja.
Erstmal weird. Aber gut, das war NXT Vengeance Day. Mhm. Finden aber wirklich, also es ist eine gute Veranstaltung, die kann man sich gerne mal reinziehen. Ballert gut durch.
Ja, kurzweilig auf jeden Fall.
Mhm. So.
Ja, NXT war dann meine aktuelle Lieblingspromotion gerade.
Ja. Ist so.
Oder Show. Ist keine Promotion. Jo. Ja. Wenn Nick Nemeth da auftaucht, dann gehe ich steil.
Dann sowieso, ja.
Ja.
Okay, so.
Alles klar.
Was gibt's noch? Wir haben Elimination Chamber, das hat Implikationen für WrestleMania. Es gibt noch andere WrestleMania-Themen. Achso, ja, wir wollten über Gunther und Jeremias Usenstein reden.
Ja, Usenstein. Da habe ich nicht viel zu sagen. Wir haben da sehr viel in der letzten Episode drüber geredet.
Stimmt.
Mich interessiert einfach, also ich will einfach nur über diese Entrance reden.
Ja, bitte.
Gunther geht einfach den kompletten Entrance-Weg von Jey Uso.
Ja.
Von vornherein steht er in diesen Massen so und macht halt irgendwie, guckt sich das an. Er wollte das einmal nachfühlen und tauntet das aber damit. Ey, Mann. Letzte Woche bei Raw hat er einem Kind seine Jacke ins Gesicht geschmissen, weil Pat McAfee sich geduckt hat. McAfee dann auch immer wieder auf dieses Kind zu sprechen gekommen. Und jetzt macht er diesen Weg durchs Publikum und geht wieder irgend so ein Kind an, so hier, Junge, geh mal zur Seite, so, sonst passiert hier was. Und so, der bedroht Kinder. Aber mit so einer geilen Suffisanz. Also nicht so wie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Undertaker-Kind bedrohen würde. Sondern es ist einfach so eine geile Impro-Arbeit aktuell von Gunther, was der zwischen den Zeilen so macht. Ich liebe das so sehr. Und wie lange der auch reden darf, Mann.
Ja.
Alter, so ein Segment, also diese Sicherheit, die Gunther mittlerweile hat, auch in der Sprache vor allem. Es ist einmalig, wie sich der da reingefügt hat in dieses Konstrukt WWE und in diesen Charakter Gunther und in diesen Champion auch. Ich liebe Gunther über alles.
Gunther ist super witzig.
Dann geht ja noch Pat McAfee an auch noch, ey. Und er, oh, schön.
Ja.
Ja.
Ja. Ey, wirklich, also dieses Segment, das Highlight der Episode gewesen.
Ja.
Alles, was du gesagt hast. Wie er dann auch so diese Beziehung, ne? Also wie einfach er dann das Publikum auch wieder beleidigt, indem man sagt, ja, ich verstehe schon, warum ihr das ganz geil findet. Oder warum ihr das mitmacht. Das ist eine sehr simple Sache. Ihr seid auch simple Leute. So wie Jey Uso ein simpler Typ ist für simple Leute.
Ja.
So.
Oder zu einem Typen im Publikum hat er gesagt, hier mach mal den Mund zu, es stinkt hier. So random.
Ja.
Ja.
Und mit welcher Selbstverständlichkeit und mit welcher, weiß ich nicht, wie so ein, ich finde, er wirkte bei der ganzen Geschichte, auch so wie er dem Jungen dann gesagt hat, geh mal zur Seite, sonst passiert gleich was, wirkte er wie so ein super unangenehmer Vertretungslehrer. Weißt du, der so reinkommt und so richtig doll einer von der alten Schule ist. So. Ja. Und du siehst halt richtig so, oh, fuck, mit dem ist gar nicht gut Kirschen essen. Ja. Der sitzt halt auch richtig krass am längeren Hebel so.
Ja.
Mit der Erscheinung, die er halt auch hat. So, man weiß nicht, zu was ist der fähig, was macht er so, wo zieht er seine Grenzen. So weist er diesen Jungen da in die Schranken und so geht er dann halt auch zu Pat McAfee und Michael Cole hin.
Ja.
Und Pat McAfee auch einfach wirklich auf... Der mit dem am schlechtesten gesellten, schockierten Gesicht seit John Cena.
Ja.
Ja. Guckt er dann so, als halt Gunther die beiden auffordert, einfach mal ganz ehrlich zu sagen, ob sie denn glauben, und das ist ja jetzt das Narrativ, dass Jey Uso Gunther besiegen kann.
Ja.
Das ist jetzt wirklich so das Ding und das Thema, kann Jey Uso Gunther überhaupt besiegen, wenn wir mal kurz ganz ehrlich sind. So.
Ja.
Und beide wollen nicht darauf antworten, so, und dann pickt er halt Pat McAfee und Michael Cole ist richtig froh, dass er nicht gewählt wird.
Ja.
Und dann stammelt sich Pat McAfee, also wirklich, ne, das selbstsichere Großmaul Pat McAfee, dann so schön einen zurecht.
Ja.
Und beantwortet die Frage aber gar nicht. Super geil, wie er halt nicht sagt, nicht darauf antwortet, ob er glaubt, dass Jey Uso ihn besiegen kann, sondern er sagt, I hope
ja.
Jey Uso can beat you at WrestleMania. So, und Michael Cole antwortet noch so hinterher, good job, you answered the questions. Und so.
Ja.
Nee, er hat die Frage genau nicht beantwortet. Und das ist total wichtig, dass Pat McAfee sich eben nicht dazu hinreißen gelassen hat, Jey Uso zu untermauern und zu unterstützen und zu sagen, ey Mann, du kannst das. Sondern er sagt einfach nur, ich hoffe, du kannst das. Das ist so wichtig, dass dieser Pat McAfee das in dieser Situation noch einschiebt, dieses kleine Wörtlein, weil es Jey Uso eben nicht zusätzlichen Boden gibt, auf dem er stehen kann und sagen kann, die Leute glauben an mich, sondern es ist wirklich nur einzig und allein das Publikum, das richtig hinter ihm steht und an ihn glaubt, wenn er dann später von Kathy Kelly auch noch konfrontiert wird und gefragt wird, weil sie hört, dass einige im Lockerroom, dass sich das nicht vorstellen kann, dass er Gunther besiegen kann und so.
Ja.
Fantastisch.
Ja, gute Beobachtung.
Richtig schön.
Ja, ja, total. Auch Cole dann immer so, sei vorsichtig, Pat.
Das ist so süß, wie er sich um ihn sorgt, ja, oder? Ja.
Und Gunther zieht er dann auch so wie dieser Vertretungslehrer aus den 50ern dann halt, zieht er so seine Jacke aus und dann wollte er halt Pat klatschen.
Ja,
so,
voll,
ne?
Voll.
Und dann kommt Uso halt raus, ja.
Ja. Also, so geil.
Ja, das ist schon eine schöne Geschichte.
Ist schon eine schöne Geschichte. Und auch Jey Uso ist halt wirklich so, ne? An dem nagt das halt. So.
Mhm.
Dass er und dann sagten, nachdem Jey Uso gefragt wurde, ob er sich das denn vorstellen kann, sagte so, ey Mann, ich hab's Rumble gewonnen, dies, das. Und dann sagt Michael Cole dann halt hinterher auch noch so, glaubt er das wirklich oder versucht er sich selbst davon zu überzeugen? Das ist genau richtig.
Ja.
Das wird jetzt die Geschichte von Jey Uso.
Ja.
Sehr schön.
Sie.
Yo.
So, was machen wir? Sollen wir ein bisschen über Alice Weidel reden? Hard Cut.
Wenn wir schon ein bisschen Richtung Dümmlichkeit gehen wollen, würde ich gerne noch ganz kurz R-Truth ansprechen. R-Truth und Mello backstage.
Ja.
Und
fuck.
Und
fuck, Mann.
Das war so geil.
Vielleicht war das mein Highlight eigentlich eher.
Wie dieses, wie Mello halt in voller Ernsthaftigkeit sein I am him auspackt Und da hat Truth konsequent gesagt, nee, du bist nicht Tozawa. So. I show Tozawa that I am him. Und Truth ist so, du bist doch gar, du hast ihn doch gar, hä? Das macht gar keinen Sinn.
Du bist Carmelo
Hayes. You're not Tozawa. Oh, das ist so gut, ey. Truth ist einfach wirklich, es ist unfassbar, wie man immer wieder so geile Möglichkeiten findet.
Ja.
Truth, und wie schwer er von Begriff ist, ja, zu sellen. Es ist so lustig. I love it.
Ich glaube, nie ist ein Match besser zustande gekommen im Wrestling.
Das kann wirklich
sein. Weil daraus resultierte ja ein Match.
Ja.
Carmelo Hayes war ja so genervt von dieser Gegenüberstellung, dass daraus ein Match kam.
Es war so nur 2 Minuten lang, aber ist ja egal.
Es ist scheißegal. Es war einfach ein, ey. Besser kannst du ein Match nicht aufbauen, wirklich.
Wirklich nicht.
Das ist bestes Short-Term-Storytelling.
Ja.
Ja.
Oh Mann, ey.
Sollen wir jetzt noch über alles weiter reden?
Nein! Oder? Also, muss man dazu jetzt noch was sagen? Keine Ahnung. Vielleicht. Wir haben es, glaube ich, in diesem Podcast oft genug an anderer Stelle höchst eindeutig positioniert, dass wir es dabei bewenden lassen können, wenn wir sagen, geht bitte gefälligst wählen und wählt keine Scheiße. Ihr wisst, glaube ich, schon, was wir mit Scheiße meinen.
Ja. Das ist gefährlich, die zu wählen, deswegen lasst das.
Ja.
Ja, so. Weiß nicht, was würde Gunther machen, wenn er jetzt einfach...
Wenn ihr nicht wählen geht.
Ich wollte es eigentlich gegen. Okay, können wir auch machen. Also was würde Gunther mit jemandem machen, der oder die uns gerade zuhört und der oder die nicht wählen geht?
Oder Nazis wählt.
Batschen, links, rechts, zack, vorbei.